another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Gunnar, habe ich dir eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wie ich mal eine Podcast-Folge zu Monkey Island aufgenommen habe?
Oh Gott, nicht schon wieder.
Es war der Sommer des Jahres 2015 und ich hatte mit meinem treuen Podcast Stay Forever Fahrt auf Episode 45 aufgenommen, um Jagd auf einen der ganz großen Brocken der Spielegeschichte zu machen, The Secret of Monkey Island.
Das hast du doch schon tausendmal erzählt.
Es war ein glorreicher Podcast, den ich ganz alleine bestreiten musste, weil meine schwächliche Mannschaft mit vollen Hosen Reis ausgenommen hatte.
Ich habe auch was voll, und zwar die Schnauze. Jetzt erzähl mal was Neues.
Was Neues? Nun, im Januar des Jahres 2023 haben die edelmütigen Unterstützer von Stay Forever darüber abgestimmt, welches zuvor von ihnen verschmähte Spiel eine zweite Chance bekommen sollte. Und ihre Wahl fiel auf den Nachfolger des Spiels, das ich im Jahr 2015 so triumphal besprochen habe, nämlich Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Und das, Gunnar, ist unser neues Abenteuer. Du und ich, wir beide, wir knöpfen uns das jetzt vor. Es wird ein wilder Ritt werden. Wir werden Teile einer Schatzkarte suchen. Wir werden Tote zum Leben erwecken. Wir werden einen Zombie-Piraten bezwingen. Und wenn du zu deinem Urteil über das Spiel ansetzt, werde ich 10 Minuten lang die Luft anhalten.
Sehr schön, so machen wir das. Ich erinnere mich, ich wäre dabei gewesen bei deiner triumphalen Erzählung letztes Mal.
Was? Nee.
Ja, es kommt mir so vor. Ich wollte dir nämlich einen Eingangsratschlag mitgeben. Nur so, damit das nicht wieder passiert, was letztes Mal passiert ist. Dieser Beruf, den der Guybrush ergreifen möchte, das ist Pirat.
Ja.
Da kommt ein I drin vor. In dem letzten Podcast hast du die ganze Zeit konsequent Prat gesagt.
Prat,
Ein alter Pirat. Pirat, so, ne? Lass uns da diesmal beim Wort Pirat bleiben.
Das ist die altkaribische Aussprache, Prat.
Ja, genau. Die fränkisch-karibische Aussprache.
Genau. Wir franko-karibischen Leute, da stammt meine Familie halt ab davon.
Genau.
Ja, Monkey Island 2 wird höchste Zeit, dass wir das entern, dieses Spiel.
Oh, willst du jetzt die ganze Zeit Piratenwitze machen mit entern und so?
Nein, das wäre jetzt vorbei gewesen. Aber jetzt, wo du es angesprochen hast, aus Trotz, ja.
Jetzt habe ich dich in deinem Ehrgeiz gekitzelt. Jetzt wird es die ganze Zeit, bis der ganze Podcast kentert.
Ja, jetzt lass uns mal bitte die Segel setzen und loslegen in diese Folge. Denn, haben Sie ja gerade schon gehört, wir haben schon mal über den ersten Teil gesprochen, The Secret of Monkey Island, erschienen im Jahr 1990. Genau gesagt im Oktober 1990. Und etwa ein Jahr danach, im Dezember 1991, kam auch schon der Nachfolger raus. LeChuck's Revenge.
Erstaunlich schnell. Und das viel größere Spiel. Ja, das, wo Secret of Monkey Island ein überraschendes Spiel war, vielleicht viele Neuerungen eingeführt hat, von denen wir ja letztes Mal erzählt haben, kommt jetzt die große Sahnetorte hinterher. Ein viel größeres Spiel, ein umfangreicheres Spiel und in nur einem Jahr entwickelt, aber von denselben Leuten.
Ja, war mir gar nicht mehr so bewusst, dass da nur ein Jahr dazwischen lag. Das hätte ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen können, wie weit die Spiele auseinander sind. Aber tatsächlich ist es so und das ist schon einigermaßen erstaunlich, wenn man bedenkt, dass das ein umfangreicheres Spiel ist, dass es aber auch ein technisch viel fortschrittlicheres Spiel ist als der erste Teil in Bezug auf die Musik zum Beispiel, wie die gemacht wird, da werden wir davon berichten, aber auch in Bezug auf das Erscheinungsbild. Das erste Monkey Island, als das rauskam, war ja noch ein EGA-Spiel. Da wurde zwar kurz darauf, 2 Monate später, eine VGA-Fassung nachgereicht, aber standardgemäß war das noch EGA. Mit Monkey Island 2 sind wir jetzt in der VGA-Ära angekommen. Und wie schön das auch aussieht, das Monkey Island 2. Also das ist schon nochmal ein schöner Schritt nach vorne. Und wie du schon sagtest, wesentlich größer, umfangreicher, neue Schauplätze, neue Charaktere, ungefähr doppelt so groß wie der erste Teil. Und ja auch das erste Spiel, das unter neuem Firmennamen rauskommt. Denn LucasArts hieß ab Monkey Island 2 LucasArts. Vorher war es noch Lucasfilm Games.
Genau, das war Teil einer Umstrukturierung innerhalb von Lucasfilm, innerhalb des größeren Lucas-Imperiums. Vorher war Lucasfilm Games halt eine kleine eigene Abteilung. Später wurde das zusammengewürfelt mit anderen Abteilungen zu einem größeren Komplex. Und sie mussten in diesem Zuge auch die Skywalker Ranch verlassen und wurden dann ausquartiert.
Eine Geschichte, die uns Noah Farstein ja mal erzählt hat, der aber mit diesem Spiel nichts zu tun hatte. Der hat da parallel mit Hal Barwood an Indiana Jones and the Fate of Atlantis entwickelt. Aber das habe ich schon mal anderswo erzählt, in einer anderen glorreichen Geschichte, die ich bei Gelegenheit auch nochmal erzählen werde.
Einer anderen glorreichen Schatzsuche.
Mhm. Ja, aber wir können eigentlich ganz logisch, bevor wir jetzt in das Spiel dann reingehen, nochmal kurz beschreiben, wie es dazu kam, dass nach diesem Monkey Island 1 direkt dann der zweite Teil folgte. Weil du hast es gerade schon angedeutet, die Macher vom ersten Monkey Island, also hauptsächlich Ron Gilbert als der kreativ Verantwortliche mit seinen beiden Kompagnons, die sowohl Autoren als auch Designer als auch Programmierer waren, nämlich Tim Schafer und Dave Grossman, hatte den ersten Teil schon bestritten und dieses Kerntrio mit natürlich einem ganzen Stab von Musikern, Grafikern und so weiter dazu hat auch den zweiten Teil direkt gemacht.
Genau, Grossman und Schafer waren ja noch neu dazugekommen. Das waren ja quasi Praktikanten noch, als Secret of Monkey Island anfing. Die sind dann in diese Rolle reingewachsen und dann haben die so ein eingeschworenes Team gebildet mit Ron Gilbert. Und Ron Gilbert hat in einer Sache, die aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar ist, nach Monkey Island 1 einfach entschieden, dass er jetzt mit Monkey Island 2 anfängt. Das ist ja eine Firma, die hat bis dato noch nie ein Sequel gemacht, die Lucas-Leute. Sequels waren in der Zeit auch noch nicht so üblich. Und das Monkey Island 1 war ja gerade erst rausgekommen. Damals gab es da nicht so Echtzeit-Verkaufscharts und sowas. Ja, das wurde dann über dieses große Land in Amerika verteilt und nach Europa. Und irgendwann nach Wochen kamen dann die Verkaufsmeldungen zurück. Also die wussten noch nicht, ob das ein Erfolg war oder ein totaler Misserfolg. Und Spoiler, es war kein großer Erfolg, sondern es war ein ziemlich durchschnittlich verkauftes Spiel. Mit, ich glaube, zu Beginn erstmal nur 25.000 Einheiten, das erste Monkey Island. Und es ist nicht so gelaufen, wie man das heutzutage so macht, so boah, jetzt Hammer Erfolg, da müssen sie noch einen Teil machen. Der Gilbert hat sich einfach hingesetzt und angefangen. Und in den Interviews, die er zu dem Thema gegeben hat, klingt es immer so, als habe er das gemacht, damit man ihm nichts anderes befehlen kann. Wenn er halt schon mal anfängt und dann hat er schon ein bisschen was fertig, wenn irgendjemandem auffällt, dass er nichts zu tun hat. Gilbert, was machen Sie denn eigentlich? Hier, ich habe schon Monkey Island 2 fast fertig. Und das klang wirklich so, als wäre das sein Ansinnen gewesen. Er hat niemanden um Erlaubnis gefragt, er hat keine Weisung von oben bekommen, er hat einfach angefangen und dann die Macht des Faktischen, ja, dann hat das halt dazu geführt, dass er das dann auch wirklich weitermachen konnte.
Das klingt gar nicht so unwahrscheinlich, weil Lucasfilm bzw. LucasArts zu der Zeit ja bekannt dafür war, dass die Leute zwischen den Projekten gewechselt haben. Auch hier der Dave Grossman zum Beispiel, der war bei der Entwicklung von Monkey Island 2 nicht von Anfang an dabei. Der wurde abgezogen, um mit Brian Moriarty an The Dick zu arbeiten. Dessen Geschichte haben wir auch schon mal erzählt. Das hatte eine lange und wendungsreiche Entwicklungsgeschichte und ist durch mehrere Anläufe gegangen und das war der erste davon. Und nachdem der dann im Sand verlaufen ist, kam der Grossman erst wieder zurück zu Monkey Island 2. Also nicht so unwahrscheinlich, dass das hätte passieren können, dass der Gilbert dann auf irgendwas anderes gesetzt wird.
Genau, er hatte aber kein anderes eigenes Projekt und keine andere eigene Sache in Planung und es war gerade nicht ein anderes Projekt, das man ihm hätte zuweisen können, da in der Pipeline, also konnte er einfach anfangen. Ich würde gerne an der Stelle kurz ein Zitat von ihm einspielen, damit wir seine Stimme mal hören, weil er hat nämlich mal in einem Interview, das ich vor vielen Jahren mit ihm geführt habe, 2017 rum oder so, 2016 vielleicht, hat er mal beschrieben, wie sein Zugang zum Game Design ist. Und da hören wir kurz mal rein.
You know, I call it improv game design, right? And that's where you're just, you kind of have this direction that you're going, but you don't really know all the details, right? Until you actually start playing the game. And it's not until I can really play the game that a lot of ideas start to kind of flow into my head about, you know, oh, well, this would be really cool if we could do this or do that or do this. And to me, that's where a lot of the fun is, where if I'm thinking of a design on paper ahead of time, you know, I tend to throw out most of that stuff anyway, once I start developing and then I realize what's fun. So I've kind of shied away when I do designs to actually not put too much on paper. It's really, I just put the broad strokes on paper, but not all the details, just because I know that those details will really come out as we're building the game.
Er nennt das Improv Game Design und sagt, er hat diese grundlegende Richtung, in die er gehen will, aber er weiß noch gar keine Details. Und erst, wenn er anfängt, das Spiel spielen zu können, also wenn schon ein Prototyp steht, dann fallen ihm die ganzen Sachen ein, die Gags, die Sachen, die cool sind, die Sachen, die das Spiel besonders machen und so. Und das ist, wo er dann den Spaß findet oder wo auch für ihn der Spaß liegt. Er ist nicht ein Typ, der das auf dem Papier ausplant. Und so muss diese Anfangsphase gewesen sein. Er hat einfach wie wild Sachen runtergeschrieben, so Ideen, die ihm eingefallen sind, Sachen, die er sich überlegt hat, und dann ging das los.
Ich würde sagen, dass das nicht von A bis Z durchgeplant ist und dann einfach abgearbeitet wurde. Das merkt man Monkey Island 2 auch an. Das werden wir dann, glaube ich, nachher nochmal genauer beschreiben. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass das ein kollaboratives Projekt ist, auch in Bezug auf Design und Writing. Und das war auch nicht unüblich damals bei Lucasfilm Games oder LucasArts. Schon bei Ron Gilberts ersten Projekt zum Beispiel, dem Maniac Mansion, haben auch andere, insbesondere der David Fox, mitgearbeitet und eigene Räume designt, eigene Dialoge geschrieben. Das ist beim ersten Monkey Island so, das ist auch hier so. Gilbert hat später selbst auch gesagt, die Texte im Spiel stammen zum überwiegenden Teil von Tim Schafer und Dave Grossman. Wir tendieren immer dazu, das als Ron Gilbert-Spiele zu sehen. Und das sind sie insofern auch, als er da schon den Hut auf hatte und sicher die Richtung vorgegeben hat und die Pfosten eingesteckt hat. Aber ein großer Teil des Inhalts, ein großer Teil der Gags, was in den einzelnen Räumen, an den einzelnen Ordnern passiert, das stammt von diesem Trio und insbesondere eben von Tim Schafer und Dave Grossman.
Die müssen da sehr frei von Eitelkeiten miteinander gearbeitet haben. Tim Schafer hat erzählt, dass sie sich die Rollen aufgeteilt haben. Ne? Der eine Lago und der andere die Voodoo-Priesterin. Und Ron Gilbert hat LeChuck geschrieben. Das ist das, was fest zugeordnet ist. Ansonsten ist es immer zwischen denen hin und her gegangen. Und die haben auch viel von ihren Ideen einfach diskutiert, logischerweise, ja, und sich dann gegenseitig hochgesteigert, bis die Gags alle gesessen haben.
Ja, also ich glaube, das muss ein insgesamt ganz fruchtbares und auch angenehmes Arbeiten gewesen sein, also insbesondere zwischen diesen dreien, die sich wohl auch gut verstanden haben, aber nichtsdestotrotz nach einem straffen Zeitplan, denn wie gesagt, so ein Spiel auch von diesem Umfang in einem Jahr zu entwickeln, das ist nicht ganz ohne, selbst wenn man natürlich auf bewährte Technologie baut, denn auch das ist ein Scum-Engine-Spiel, also dieses Script-Tool, das Ron Gilbert ursprünglich entwickelt hatte für Maniac Mansion und das ja dann die Basis über viele Jahre der Adventure-Spiele von LucasArts gewesen ist. Und so auch hier, und das in der gleichen Iteration, die sie auch für die VGA-Version vom ersten Monkey Island schon verwendet hatten. Also wieder ein Verben-Interface, neuen Verben da drin, daneben das Inventar, jetzt schon ein grafisches Inventar, nicht mehr ein textbasiertes, wie es noch im ursprünglichen in der Fassung von Monkey Island war. Aber ansonsten ist das mehr oder weniger identisch zum Vorgängerspiel, was so die Engine-Technologie angeht sozusagen.
Das ist ja immer ein Riesenvorteil in der Spielentwicklung, wenn man für einen zweiten Teil nicht die ganze Technologie neu schreiben muss. Und sie konnten jetzt hier schon ganz gut einsteigen. Nicht nur, weil sie schon das System hatten, sondern auch, weil es ein System war, das sie gut beherrscht haben. Und auch, weil es so nach allem, was man, ich habe ja logischerweise nie in Scum programmiert, was man hört, dass ein einigermaßen benutzerfreundliches System war. Es ist mehr eine Skriptsprache als eine klassische Engine, wie man sich heutzutage Engines vorstellt. Aber Gilbert hat öfter gesagt, das Scum war so gebaut, dass man morgens ein bisschen was arbeiten kann, eine Idee entwickelt, die beim Mittagessen diskutiert und am Nachmittag ist sie im Spiel. Er hat das natürlich so als Anekdote lustig erzählt, aber das fand ich einigermaßen beeindruckend. Man kann wohl schnell prototypen damit.
Wobei man nicht vergessen darf, dass die drei Leute, die also hier inhaltlich federführend waren, also Gilbert, Schafer und Grossman, die sind gecredited und bezeichnen sich auch selbst als Designer-Programmer, Designer-Programmer. Also das ist gleichgewichtet. Ja, die schreiben den Text und die haben die Ideen und bauen die Rätsel und so weiter, aber sie programmieren das auch in dieser Skriptsprache. Und ja, die mag natürlich zugänglicher sein, als wenn du das jetzt in Assembler oder irgendeiner Programmierungssprache selbst runtertippst. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt auch nicht so, als wäre das ein grafischer Editor, wo du nur Sachen hin und her schiebst.
Genau, man muss schon programmieren können dafür, das ist schon richtig. Dann haben wir es ja.
Genau, dann gucken wir doch mal, was die sich ausgedacht haben, die Leute bei LucasArts. Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, also LeChuck's Rache, denn das Spiel knüpft an, erzählerisch, an den ersten Teil, ohne aber eine direkte Fortsetzung zu sein. Vor allen Dingen wechselt es auch den Schauplatz. Wir erinnern uns, am Ende vom ersten Monkey Island hatte der Held Guybrush Threepwood den geisterberaten LeChuck besiegt. damit die Piraten von dessen Fluch befreit, sozusagen, oder von dessen Terrorregime befreit und möglicherweise auch die Gunst seiner angeschmachteten Elaine Marley gewonnen, die Gouverneurin von Malay Island. Aber das zweite Spiel beginnt an einem unbestimmten Punkt in der Zukunft, wo doch schon einige Zeit vergangen sein muss. Und es beginnt mit einer Art Rückblende, denn der erste Screen, den wir sehen, ist Guybrush Threepwood, der in einer Grube an einem Seil baumelt.
Technisch ist es ja eine Vorblende quasi. Man ist ja in einer Situation, die erst später passieren wird. Das ganze Spiel, was man erlebt, ist quasi eine Rückblende.
Genau, also Guybrush Threepwood ist in einer ausgesprochen unangenehmen Situation. Er baumelt nämlich an einem Seil über einem Abgrund, einer großen Grube im Boden und hat in seiner Hand eine Schatztruhe. Kann also ohne weiteres da auch nicht hochklettern, ohne diese Schatztruhe fallen zu lassen. Aber Glück im Unglück, auf der anderen Seite wird auch ein Seil runtergeworfen und daran seilt sich ab Elaine Marley. Eben jene Frau aus dem ersten Spiel, die er da gerettet hatte. Und die ist überrascht, ihn hier zu sehen. Ja, haben wir direkt schon, wir als Spieler, ein Wiedersehen mit Guybrush und Elaine. Aber Elaine wundert sich, was Guybrush denn hier eigentlich macht. Und er sagt, ja, das ist eine lange Geschichte. Und Elaine sagt, na, ich habe Zeit. Und dann seufzt Guybrush tief und beginnt, sie zu erzählen. Das ist dann die Rückblende, die wir durchspielen werden.
Genau, also wir spielen jetzt die ganze Geschichte nach, die Guybrush am Seil hängend mit der Schatztruhe in der Hand erzählt.
Ja.
Das ist ein ungewöhnlicher Auftakt, finde ich. Wie gesagt, du sagst schon, es schließt nicht so direkt an. Es impliziert ein bisschen was dann. Aber es ist ein cooler Kniff, den Helden in so einer Situation gleich zu sehen und sich dann fragen zu können, wie ist er denn in die Situation gekommen. Ist jetzt kein ganz ungewöhnlicher Erzähltrick, aber etwas, was man nicht oft sieht jedenfalls.
Also für mich als Spieler damals im Jahr 1991 oder kann auch sein, dass es Anfang 92 war, wo ich das gespielt habe, da gab es schon in diesem Moment zwei große Fragen, die sich durch meine persönliche Monkey Island Geschichte durchgezogen haben. Mit jedem neuen Monkey Island Spiel, das kam, immer wieder diese beiden Fragen. Die erste Frage ist, wie sieht Guybrush aus? Wie sieht er diesmal aus? Und die zweite Frage ist, wie ist die Titelmusik von dem Spiel? Denn die Titelmusik des ersten Monkey Islands ist einer der besten Songs, die überhaupt jemals in einem Computerspiel zu hören waren. Und ich habe die rauf und runter gehört. Ich habe ja damals auch schon erzählt in unserer ersten Folge, ich habe das Spiel so oft einfach nur deswegen gestartet, um nur die Musik anhören zu können. Und das ist hier ja so ein verzögerndes Moment mit dieser Vorblende, weil ich die ganze Zeit da davor saß, schon damals, und dachte, jetzt mach das Intro, komm, ich will die Musik hören. Gib mir die Musik. Und dann kommt das Intro und es kommt die Musik und ich war erstmal super enttäuscht davon, weil es ist ganz erkennbar das Thema aus dem ersten Spiel, aber verändert. Es ist jetzt schneller, es ist ein bisschen fetziger, es ist ein bisschen poppiger, würde ich sagen, und damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war da erstmal verkrätzt und dann musste ich 2, 3, 4, vielleicht auch 5 Mal hören und dann ist es mir irgendwann ins Herz gewachsen und jetzt finde ich es noch viel besser inzwischen als das vom ersten Spiel. Also wenn ich wählen müsste zwischen den ganzen Musiken von allen Monkey Island Stücken, dann ist mit Abstand das Beste immer noch das vom dritten Teil, aber dann kommt auch schon die Variante vom zweiten Teil.
Ich habe es in der ersten Folge zu Monkey Island erzählt und ich habe mir seitdem nochmal Gedanken gemacht. Ich glaube, ich habe beide Spiele nicht groß gespielt. Damals in der Zeit, als alle Leute die gespielt haben. Ich habe mit den Monkey Islands richtig mit dem dritten Teil angefangen und die anderen beiden dann nachgeholt. Aber ich glaube, ich habe den Zweier nie durchgespielt bis jetzt. Also ich habe immer mal gehört, dass Leute das Ende doof fanden.
Du konntest gar nicht mitreden, Otto Armer.
Er wird schon irgend so einen Schatz finden, oder? Darum ging's doch.
Ja, darum geht's.
Meine LucasArts-Spiele waren Day of the Tentacle und Sam & Max. Und die davor habe ich alle nachgeholt. Auch Manic Mansion, das habe ich mal kurz gespielt, als es rauskam, 87. Fand's viel zu schwer, bin sofort gescheitert und hab's wieder aufgegeben und bin zu meinen Text-Adventures zurückgekrochen. Geschlagen von diesen modernen Grafik-Adventures, genau.
Nee, für mich war ab dem Moment, wo Monkey Island 2 angekündigt war, war für mich klar, dass ich das Spiel haben muss. Ganz klar. Die Lucasfilm, LucasArts Adventures damals habe ich blind gekauft.
Das war ja auch keine schlechte Wahl.
Nee. Bis Vollgas war das, na, bis The Dick war das keine schlechte Wahl. Um diese alte Wunde nochmal aufzureißen.
Jetzt fängt das wieder an.
Ah ja.
The Dick habe ich auch sehr gemocht damals, aber egal.
Ich weiß.
Diese Szene, die du beschrieben hast, ist ja nur ein Gag am Anfang, um einen ungewöhnlichen Auftakt zu haben und danach wird es konventioneller. Da kommen wir nämlich wieder auf eine Insel, wie sich das gehört. Ja, so wie wir auf Melee Island gekommen sind, in Monkey Island 1, kommen wir jetzt hier nach Scap Island und wir sehen auch wieder eine Inselgrafik, das mögen wir doch.
Ja, und es ist auch wieder Nacht und natürlich tief in der Karibik.
Und es ist auch wieder Nacht, genau. Also es übernimmt den Look des ersten Teils, der ja auch im Dunkeln anfängt, mit so einem distinktiven dunklen Blau und in dem dann Lichter herausleuchten und so. Und das macht es hier auch. Es ist wieder ganz ähnlich angelegt. Dann kommen wir auf Scap Island an und dann beginnt das Spiel so, wie unser Gespräch eben begonnen hat, nämlich der Guybrush, der ja noch das erste Spiel ganz demütig angefangen hat. Ja, er will Pirat werden, schon ein bisschen selbstbewusst, klar, aber es war schon klar, er ist noch kein Pirat und er muss noch viel tun. Jetzt ist er zumindest in seinem Kopf ein Prominenter, ein Superstar. Er hat ja LeChuck getötet und diese Geschichte offenkundig schon so oft erzählt, wie du deine Monkey Island Geschichte oder noch häufiger. Und er sitzt mit Piraten ums Feuer, die ungefähr so reagieren wie ich im Eingangsgespräch und die echt diese Geschichte nicht mehr hören können. Und dann wird ihm klar, wenn er seinen Promi-Status aufrechterhalten will als großer Pirat und Bringer hier, dann muss er jetzt bei Gelegenheit eine neue Geschichte haben. Und dann sagt er würde jetzt den großen Schatz finden, den Superschatz, Big Whoop. Und damit wird sein neues Ziel festgelegt. Das ist der MacGuffin, den das Spiel jetzt als Karotte uns vor die Nase hält. Das ist unser großes Ziel.
Genau. Dieser ganze Spieleinstieg, also mit der vorangestellten Szene mit Elaine, dann das Intro, das kurze Gespräch da am Lagerfeuer, das sind 3-4 Minuten oder sowas an Exposition. Da wird uns klar gemacht, wo sind wir hier, wer sind wir hier und was ist die Ausgangslage. Ich finde die nicht ganz unwichtig, diese vorangestellte Szene, weil immerhin an der Stelle auch schon mal klar gemacht wird und so ein leichtes Spannungsfeld aufgebaut ist, weil erstens, wie ist Guybrush in diese Situation gekommen und zweitens, was ist denn eigentlich mit ihm und Elaine? Also die Dynamik hier ist komisch, ja, die sind offensichtlich kein Paar. Irgendwas muss mit denen vorgefallen sein, aber was eigentlich? Und dann natürlich diese Situation, die du gerade beschrieben hast, wo Guybrush ziemlich abgehalftert ist und von vergangenem Ruhm lebt. Das heißt, es muss hier auch einige Zeit in der Zwischenzeit vergangen sein. Und das Spiel bemüht sich nicht zu erklären, was da eigentlich dazwischen vorgefallen ist. Es ist einfach so, jetzt kommt das neue Abenteuer und wir suchen nach diesem Schatz, nach Big Whoop. Und damit geht's dann los.
Aber die wichtige Frage, die, auf die du damals dein jugendliches Hirn gestürzt hast, wie sieht er denn aus?
Ja, auch das fand ich erstmal gewöhnungsbedürftig, weil aus diesem jungen, blonden Pirat, der ja im ersten Teil 16, 17 sowas alt war, ist jetzt ein etwas reiferer, junger Mann geworden. Wir erfahren im Spiel tatsächlich, dass er dann 19 ist. Also es müssen so 2-3 Jahre vergangen sein in der Zwischenzeit. Der ist immer noch jung, aber er hat jetzt einen Bart, wenn auch einen dünnen Bart. Und er trägt vor allem jetzt eine andere Kleidung. Man merkt auch seiner Kleidung an, dass er jetzt inzwischen ein gestandener Pirat ist. Er hat einen blauen Mantel an mit einem ordentlichen Kragen und eine Gürtelschnalle und einen Riemen und sowas. Also er hat nicht mehr diese einfache Kleidung des Möchtegern-Pirats aus dem ersten Spiel, sondern er hat jetzt schon ein bisschen mehr Status. Und wie wir ja auch feststellen, sobald das Spiel uns die Steuerung übergibt und wir einen Blick ins Inventar werfen von Guybrush, er ist stinkend reich. Das Inventar ist ja bis oben hin angefüllt mit Geld, Scheinen, Gold, Münzen und Wertgegenständen.
Ja, jeder einzelne Inventarslot, der sichtbar ist, ist mit Geld belegt. Das ist natürlich zu schön, um wahr zu sein. Und da denkt man auch gleich, ja gut, ich werde jetzt gleich wahrscheinlich eine Bratwurst kaufen und dann wird die genauso viel kosten, wie ich im Inventar habe. So viel Geld lässt mir das Spiel nicht. Und so ist es dann auch. Das allererste, was ihm passiert, ist, dass er über eine Brücke geht und da ein Typ ankommt, Largo Lagrande heißt er, und der ist offenkundig der ortsansässige Schurke, aber kommt eher rüber wie so ein Schulhofschläger, und der terrorisiert hier wohl die ganze Gegend und nimmt ihm alles Gold ab. Alles. einen einzigen Schlag. Ja, das ist ja ganz schön hart.
Ja, das ist bitter und damit ist dann auch einer von den neuen Gegenspielern etabliert. Denn das Spiel hat im Großen und Ganzen schon noch das gleiche Personal wie im ersten Teil auch. Es taucht natürlich LeChuck wieder auf. Den haben wir ja besiegt im ersten Teil, den Geisterbraten.
Ja, wieso taucht er überhaupt wieder auf? Das finde ich überhaupt nicht selbstverständlich. Der ist ja tot.
Ja, wird ja erklärt. Ich finde das schon ganz clever konstruiert, das Spiel. Im ersten Teil hatten wir ja schon die Tatsache, dass wir da, während wir als Spieler unsere Spielhandlung vorangetrieben haben, immer mal wieder Zwischensequenzen kamen, die rübergeblendet haben zu einer parallel erzählten Handlung, nämlich was LeChuck eigentlich gerade treibt. Und hier ist es ganz ähnlich. Hier switcht das nämlich immer mal wieder über zu einer parallel erzählten Handlung, was Largo eigentlich treibt, den LeChuck nämlich wieder zu Leben erweckt und dann mit LeChuck zusammen einen Plan schmiedet, nämlich Skybrush heimzuzahlen. Und da fahren wir immer mal wieder, wir als Spieler, durch diese kurzen Blenden hinüber zu den beiden, was die eigentlich gerade aushecken.
Genau, das ist strukturell ein bisschen wie beim ersten Teil, aber alles sehr clever. Das Spiel heißt übrigens Revenge, trägt das Wort Revenge im Namen, weil das der Gilbert lustig fand, weil nämlich die Episode 6 der Star Wars Filme sollte eigentlich Revenge of the Jedi heißen. Und nicht Return of the Jedi, wie sie dann später geheißen hat. Und er hatte tatsächlich ein T-Shirt, wo Revenge of the Jedi drauf stand, was man für Vorteile hat als Angestellter bei Lucasfilm. Meine Herren.
Hoffentlich hat er das noch.
Ja, und da war er sehr stolz drauf und dann hat er sich darauf bezogen, ne, dass sein zweiter Teil jetzt hier die Revenge ist. Das war schon sehr früh in seinem Kopf, dass das so heißen sollte.
Ganz offensichtliche Anspielung habe ich natürlich sofort entschlüsseln können. Nicht.
Ja, weil du ja das T-Shirt nicht hast, konntest du das eigentlich nicht wissen.
Das war mir bis gerade unbekannt, dass der mal anders heißen sollte, dieser Film. Gutes Wissen, haben wir schon wieder was mitgenommen. Ja, also ich war gerade dabei, Personal. Ne? Elaine taucht wieder auf, wenn auch nur am Rande. Und Stan, als die Comic Relief-Figur, ist auch wieder dabei. Aber das war's dann auch schon so ziemlich. Der Rest sind dann neues Personal, neue Leute.
Wally, ne?
Wally ist im ersten Teil nicht dabei, der ist neu.
Ach, Wally kommt im ersten Teil gar nicht vor? Hab ich ganz vergessen. Der kam mir so bekannt vor, als hätte ich ihn schon immer gesehen.
Der wird dann zum Bestandteil der Spieleserie. Der kommt dann im dritten Teil auch wieder, aber im ersten war er noch nicht dabei. Also ich meine, wir haben auch keine wirklichen Hauptfiguren in dem Sinne, die irgendwie eine größere Rolle spielen würden. Da ist Wally schon noch der Prominenteste, der dann noch ein Teil der Handlung bleibt, auch wenn er dann sang- und klanglos später wieder verschwindet. Aber im Endeffekt ist das schon die Geschichte von Guybrush und LeChuck, von den beiden. Und die größte Nebenrolle ist eben der Largo, den wir jetzt hier am Anfang kennenlernen. Das Spiel ist auch wieder in verschiedene Kapitel organisiert, in vier Stück in diesem Fall. Und das erste Kapitel beschäftigt sich damit, wie wir Largos Fängen entkommen müssen und einen Weg von Scap Island runterfinden müssen. Und im zweiten Kapitel, das ist das größte Kapitel des Spiels, da wird es dann sehr offen und auch sehr nichtlinear. Und dann kommen die beiden Finalkapitel, das ist dann wieder relativ kompakt, wo wir erst in LeChucks Festung gefangen sind, da entfliehen müssen und dann am Schluss den Schatz finden.
Das erste Spiel hat ja, wie ich finde, einen mustergültigen Spieleinstieg, weil du vom Beginn des Spiels an einfach immer nur nach rechts gehen kannst und dann relativ viel auf diesem Weg erklärt kriegst. Du kommst an dem Plakat von Elaine vorbei, an der Scumbar vorbei und am Ende dieses ewigen nach rechts gehens ist die Küche und in der Küche findest du drei Gegenstände, die du dann für die ersten drei Rätselketten brauchst. Das ist perfekt eingeführt, total straight, total klar, alles perfekt.
Also wenn du immer nach rechts gehst, läufst du an der Scumbar vorbei, dann musst du schon in die reingehen.
Genau, musst du noch reingehen, genau. Also bis zur Scumbar und dann in der Scumbar weiter nach rechts gehen. Und hier ist es jetzt so, dass das Spiel ein bisschen komplexer daherkommt und am Anfang gleich ein bisschen größeren Bereich aufmacht, weil diese Aufgabe, das Largo-Embargo, wie das Spiel das nennt, jetzt aufzuheben, also dass jetzt niemand von dieser Insel kann, weil er halt alle an allem hindert. Das macht es gleich ein bisschen größer auf hier und es macht eine kompliziertere Struktur auf als im ersten Teil. Auch offenkundig, weil man sich gedacht hat, naja, die Leute haben schon mehr Erfahrung jetzt und wir wenden uns jetzt eher an Hardcore-Spieler oder an Spieler, die sich mit dem Genre gut auskennen, weil, wenn du dich nicht gut auskennst, kannst du ja immer noch die leichte Version spielen. Das hat ja Schwierigkeitsgrade, das Spiel. Relativ ungewöhnlich für Adventures. Du kannst nämlich am Anfang einfach wählen zwischen dem normalen Modus und dem Light-Modus, wo dann lustig dran steht, der sei für Spieletester. Haha, Gilbert, haha. Und der funktioniert dann so, dass da Rätsel entfernt werden, dass halt Rätselketten vereinfacht werden.
Ja, das ist eher ein Gag. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand das in diesem Leichtmodus überhaupt gespielt hat. Und wenn man es in dem gespielt hat, ob man dann eine zufriedenstellende Spielerfahrung hatte. Ich habe das nie gemacht.
Nee, das haben wir alle nicht gemacht. Also heutzutage wird da nicht mehr viel drüber geredet und dann wurde es auch später aus dem Spiel entfernt. Aber ich glaube, da hat man sich viel von versprochen. Also da gab es ja noch nicht die Unterscheidung, dass es Hardcore-Gamer und Casual-Gamer gab. Und man wollte aber noch andere Zielgruppen ansprechen, denen das dann zu viel ist und zu kompliziert ist und so.
Ich glaube, das passt ganz gut in den Diskurs damals bei Lucasfilm bzw. LucasArts, weil wir erinnern uns, auch bei Indiana Jones war das schon Thema, dass damals die Frage war, wie machen wir denn diese Spiele zugänglicher für Leute? Die Lösung bei Indy war ja dann, diese drei Wege anzubieten, wo Leute selbst entscheiden können, welchen sie wählen wollen. Und wir hatten bei der Gelegenheit auch erzählt, dass Loom auch schon der Versuch war, ein eigenes Spiel für diese Zielgruppe zu bauen, für diese gedachte Zielgruppe, denen die normalen Adventures zu komplizieren sind. Und genau in dieser Gemengelage und in diesen Jahren ist ja auch Monkey Island 2 entstanden. Also das mag ein weiterer Versuch sein, da eine Antwort drauf zu finden.
Ganz bestimmt ist es das. Also sie haben sich über diesen speziellen Aspekt ja öfter Gedanken gemacht, auch natürlich, weil die Spiele von LucasArts nicht so den kommerziellen Erfolg hatten. Sie haben halt gedacht, sie müssen noch andere Zielgruppen finden.
Ja, im Nachhinein war das, glaube ich, ein Irrweg, das mit diesem Schwierigkeitsgrad. Aber es ist natürlich eine nette Anekdote am Rand und auch ein netter Versuch, sagen wir es mal so. Und das verändert ja immerhin durchaus einen weiten Teil des Spielablaufs und der Rätselstruktur.
Soll ich mal ein Beispiel kurz sagen?
Ja, gerne.
Am Anfang machst du drei Rätselketten auf. Eigentlich noch mehr, aber vor allen Dingen erstmal drei, nee, vier sogar. Vier, Entschuldigung. Weil du eine Voodoo-Puppe machen musst und du gehst zu der Wahrsagerin, zu der Voodoo-Lady und dann kriegst du raus, dass du eine Voodoo-Puppe machen musst, um Lago zu besiegen. Und dann kriegst du so eine Art Rezept. Das macht Gilbert öfter, dass da so Rezepte dir gibt in Spielen. Das kam in Thimbleweed Park auch wieder vor. Und in den Kinderspielen bei Humongous kam das auch öfter vor. Da hast du halt eine Zutatenliste quasi. Und dann musst du diese Zutaten halt finden. Ist aber nicht genau beschrieben, was es ist. Und eine dieser Zutaten ist etwas zu finden vom Faden. Something of the thread vom Faden. Also irgendein Stück Kleidungsstück von ihm und so. Und dann ist der Weg in der normalen Version, um das zu machen, ist mit den Piraten sprechen, die da rumsitzen bei der Wäscherei, den Eimer holen, den Eimer im Sumpf mit Schlamm füllen, mit dem gefüllten Eimer in den Raum von Lago gehen, den da so aufstellen auf der Tür, damit er dann da mit Schlamm beworfen wird, das Ticket mitnehmen zur Wäscherei und in der Wäscherei dann ein Kleidungsstück abholen von ihm. In der Rätselkette vom Leitmodus, da ist es einfach in den Raum von Lago gehen, da ein gefaltetes Hemd finden und das Ticket mitnehmen, fertig. Zack, aus. Da kannst du es einfach quasi ohne Rätsel lösen, diesen Teil.
Da werden viele von diesen Dingen einfach übersprungen. Ja, aber wir sind natürlich in der vollständigen Version. Jetzt hattest du schon gesagt, wir müssen eine Voodoo-Puppe basteln. Das ist auch nochmal gute Gelegenheit, um uns zu vergegenwärtigen, dass wir hier genau wie im ersten Teil und in allen folgenden auch in einer Welt sind, in der das Übernatürliche existiert. Ich meine, ja, wir haben es mit einem Zombie-Piraten zu tun als unserem Gegner. Und in der auch Probleme mit Magie gelöst werden. Und zwar noch mehr als in Teil 1. Also die Voodoo-Puppe, von der du schon gesprochen hast, die spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Die wird sowohl von uns als auch gegen uns eingesetzt. Wir werden ja einen Menschen von den Toten erwecken mit Magie. Das durchzieht also diese ganze Spielwelt. Und auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass die Magie oder das Übernatürliche das entscheidende Element ist. Wir sind ja schon noch in einem Piraten-Setting, wo dieses Thema dominant ist. Aber es ist auf jeden Fall ein wesentlicher Anteil.
Ja, diese Welt ist einerseits ein pseudo-historisches Piratensetting. Also es gibt halt keine modernen Schiffe, sondern man fährt mit Segelschiffen rum. Es hat so einen Piratenflair, so ein bisschen wie im Spiel Pirates in der Karibik. Und dazu kommt dieses übernatürliche Element und dazu kommt, woraus auch ein Teil des Humors schöpft, lauter anachronistische Sachen, die in diese Zeitperiode nicht passen. Das hatten wir schon im ersten Teil, ein Grog-Automat zum Beispiel und derartige Dinge, die einfach da nicht reingehören und die aber dadurch auch eine Art von Humor erzeugen.
Und es ist auch eine in gewisser Weise im Stillstand gefangene, gehemmte Welt, in der jetzt nicht viel von sich aus passiert. Teil 1 erklärt das ja mit der Bedrohung durch LeChuck, dass die Piraten sich nicht von der Insel runtertrauen, weil sein Schiff auf den Meeren drumherum segelt. Und in Teil 2 ist es zumindest initial durch Lagos Embargo erklärt. Da kommt einfach niemand runter von dieser Insel. Sobald wir das durchbrochen haben, gilt das nicht mehr, diese Einschränkung, aber die Welt bleibt trotzdem ziemlich statisch. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber es ist schon eine Welt, die dreht sich um uns und nur durch unser Handeln wird da Veränderung reingebracht und sonst passiert da eher wenig.
Ja, genau. Das muss ja aber auch so sein in so einem Adventure. Das ist ja ein per se eine statische Welt, in der die Figuren da rumstehen und auf dich warten. Es ist ja nicht, dass es so lebendige Städte herstellt. Ist noch viel weniger lebendig eigentlich als im ersten Teil. Im ersten Teil sind ja die ganze Zeit die Piraten rumgelaufen.
Ja, richtig.
Also da war die Insel ja belebt und es sind überall auf festen Bahnen oder zufällig, auf festen Bahnen glaube ich, so Piraten langgelaufen, die du dann ansprechen konntest und duellieren konntest.
Ja, in der Stadt auch, nicht nur auf der Karte.
In der Stadt auch, genau. Dieses Element gibt es jetzt hier nicht. Diese Welt ist viel statischer und das, was diese Stasis auslöst, ist das Largo-Embargo. Und das musst du erstmal überwinden, ehe du überhaupt weiterkommen kannst, mit deinem großen Ziel, Big Whoop zu suchen oder zu finden vielmehr.
Also nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass eines der faszinierendsten Elemente von dieser ganzen Spielereihe und auch hier im zweiten Teil die Welt ist und die Art und Weise, wie sie sich uns präsentiert, wie sie inszeniert ist und vor allem die Atmosphäre, die sich daraus ergibt. Dieses Piratenszenario, das ist ja ganz interessant, weil das hat ja so zwei Seiten von einer Medaille. Einerseits ist das natürlich ein Comedy-Adventure, Monkey Island. Das hat viele Slapstick-Elemente und sowas. Es ist ein durchgehend witziges Spiel. Aber auf der anderen Seite hat es schon auch diese düsteren Elemente von einem von Voodoo durchtränkten nächtlichen Piratenszenario. Auch wenn die Nacht hier nur auf einer Insel existiert und deswegen nicht so dominant ist wie im ersten Teil. Aber erstmal, wenn wir hier in dem Spiel ankommen, sind wir wieder in diesem ja, nächtlichen etwas unheimlichen Szenario auf dieser unbekannten Insel. Und Guybrush wird ja auch direkt überfallen von Largo und steht dann erstmal völlig mittellos da. Und wie das Spiel das einfängt, wie es uns diese Spielwelt präsentiert und es nicht nur für uns sichtbar macht, sondern auch hörbar macht. Gunnar, lass uns das einfach mal darlegen, indem wir einen kleinen Spaziergang machen durch den ersten wichtigen Schauplatz des Spiels, nämlich die Stadt Wutik. Auf Skep Island gibt es eine Stadt, in Anführungszeichen, ja, ein Piratendörfchen sozusagen. Und wir laufen da jetzt mal mit euch gemeinsam durch und beschreiben euch, was wir da so sehen. Und wir hören uns da aber auch durch, wie sich das anhört, wenn wir mit Guybrush durch diese Siedlung laufen.
Wutik, das ist übrigens eine Holzzecke auf Deutsch. Naja, egal. Also, wir fangen an auf einer Brücke. Eine ziemlich spitterige Brücke aus Holz und die führt von einem Ufer auf eine Art Holzkonstruktion. Wir wissen noch nicht genau, was diese Holzkonstruktion ist, aber das ist am linken Bildschirm, da müssen wir jedenfalls hin.
Diese Stadt, vor der wir hier stehen, wo diese Brücke hinführt, ist kein einladender Ort. Unter der Brücke, da liegen im brackigen Wasser die Gerippe von halbversunkenen Schiffen. Im Hintergrund ist eins zu sehen, das ist gestrandet mit Schlagseite, offensichtlich aufgegeben. Also das sieht erstmal eher nach einem Schiffsfriedhof aus, denn nach einer Stadt. Wenn wir dann aber der Brücke folgen und die Stadt betreten, dann stellen wir fest, dass das eine aus Schiffen zusammengesetzte Siedlung ist, die mit Stegen verbunden sind. Und diese Schiffe sind teilweise angelandet, teilweise sogar umgekippt. Mindestens eines davon betritt man durch das Deck, also das liegt auf seiner Seite. Das macht einen improvisierten Eindruck, aber doch irgendwie fest, denn es sind diese Stege, es sind Laternen aufgebaut, es sind Schilder aufgehängt und Wimpel gespannt. Wir sehen links ein Schiff vor, eine Markise aufgespanntes über dem Eingang, hinten im Hintergrund ist eines, das scheint mit massenhaft Wimpeln verziert zu sein, bis oben unter die Masten, im Vordergrund eines, wo ein großes Schild dranhängt mit einem Cocktailglas drauf. Und wir sind hier im Dunkeln der Nacht, aber aus den Eingängen dieser Schiffe, die man jeweils dann betreten kann, strahlt helles Licht heraus. Also das, was heutzutage ja zu gutem Game Design Standard gehört, nämlich dass durch Licht die Aufmerksamkeit von Spielern geleitet wird, das sehen wir hier auch schon. Durch den ausfallenden Lichtstrahl ist zu erkennen, wo man Schiffe betreten kann.
Das ist alles ziemlich abgewrackt, aber es sieht schon auch sehr einladend aus durch dieses gelbe Licht, das da rausstrahlt, finde ich. Wir gehen dann mal in die erste Hütte an dieser Straße aus Planken, die durch den Ort führt. Und das ist die Werkstatt von Woody, dem Woodsmith.
Ein Schreiner.
Und das ist so ein Arbeitsort, also offenkundig eine Werkstatt voller Werkzeuge und Gefäße. Und der Bewohner hat so eine Art weißen Kittel an, irgendwie so eine Art Arbeitskleidung jedenfalls, steht an der Werkbank und schaut uns nicht mal an. Beim Betreten ertönt ein spezifisches Thema für diesen Ort und da spielt eine Hornpipe-Variation, das ist was Warmes, was Holziges, was gut zum Ort passt.
Da hängen dann auch Holzbeine an der Decke, an denen er offensichtlich gerade gearbeitet hat. Das passt zu diesem Piraten-Szenario. Wenn wir ein Schiff weitergehen, also erstmal wieder raus in die Stadt, weil wir müssen ja auf diesen Stegen von Schiff zu Schiff laufen, und dann ein Schiff weiter, das ist das umgestürzte Schiff, wo in das Deck hinein eine Tür gesägt wurde und durch die betreten wir das Schiff. Im Inneren sehen wir dann auch, dass der Rumpf die Decke bildet und die ist durchgebrochen. Also die Rippen dieses Schiffes geben den Sternenhimmel frei. Und da drunter sitzt an einem erleuchteten Tisch Wally, der Kartograf. Die Musik wird hier weicher und etwas heller. Es sind gezupfte Noten auf einmal. Die passen zu diesem kleinen, fast ein bisschen jugendlich aussehenden Menschen, der da über seine Karten gebeugt ist. Der ganze Raum ist warm erleuchtet. An den Wänden hängen die Karten von Wally. Und er wiederum sitzt am Tisch und legt ab und zu sein Monokel ab, um sich die Augen zu reiben, bevor er weitermacht. Und an diesem Ort erfahren wir dann auch von ihm die Legende von Big Whoop, also von dem Piratenschatz, den wir suchen, was wichtig dann werden wird für den zweiten Akt des Spiels.
Dann gehen wir wieder raus auf die Straße Woodtick Scrollt. Es besteht aus insgesamt 5 Orten. Wir wechseln also immer zwischen den Gebäuden und der Straße hin und her und die Musik greift dann so ineinander und illustriert das ein bisschen. Der nächste Ort, in den wir gehen, ist die Bar. Das ist so ein Schiff, das mal regulär durch Deck betreten wird, wie sich das gehört. Da kommt man so in den Schiffsbauch runter über eine Treppe. Diese ganzen Räume haben alle was Dunkles. Die sind dunkel eingefasst und in der Mitte erleuchtet und bilden immer so wie so eine kleine Oase in der Dunkelheit. Die Sachen, wo man dann da Lampen dran sieht. Diese Bar heißt The Bloody Lip Bar and Grill und die besteht aus 2 Räumen. Im ersten ist der Wirt, der putzt gerade Gläser. Gäste gibt's hier nicht, aus irgendwelchen Gründen, aber es ist ja auch Largo. Ne, es ist die Largo-Zeit, das Largo-Embargo, das schadet hier der örtlichen Wirtschaft. Und der zweite Raum ist die Küche. Nach guter Monkey Island-Tradition gibt's auch hier einen Topf auf dem Herd, wie damals in der Scumbar, mit dem man natürlich auch wieder Unheil anrichten kann. Diesmal ist es kein Stew, sondern es ist Vichyssoise, das ist eine kalte Lauch-Kartoffelsuppe. Aber in die Küche kommt man erst gar nicht zu Beginn, da muss man dann über den Weg außen, übers Deck nochmal rein, das ist ein anderer Weg.
Hier in der Bar werden wir auch nochmal Zeuge von einer kleinen Zwischensequenz, da kommt nämlich dann Largo kurz rein, der ja hier der örtliche Pate offensichtlich ist und der zieht dann auch den Barmann ab, der packt ihn dann am Schlawittchen und presst ihm sein Geld ab, seine Tageseinnahmen, dann lässt er sich noch einen Drink geben aufs Haus und spuckt ihn dann auch noch an die Wand, was wir in Großaufnahme dann auch noch gezeigt bekommen und dann dampft er wieder ab, also uns wird hier auch deutlich gemacht, das ist kein netter Kerl, der Largo, ja, das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir den mal irgendwie vertreiben könnten.
Er hat sich natürlich um Kopf und Kragen gespuckt hier, weil die Spucke, die in Großaufnahme gezeigt wird, nehmen wir mit und die brauchen wir dann für eine Rätsellösung.
Für unsere Voodoo-Puppe brauchen wir die, genau. Ja, es ist sogar noch hilfreich für eine weitere Rätsellösung später. Naja, wir gehen erstmal wieder raus und nach links in den 4. Schauplatz. Das ist nämlich das Hotel. Diese kleine Piratenstadt hat tatsächlich ein eigenes Hotel. Da ist die Markise vorher aufgespannt und innen drin ist es fast der heimeligste Ort, würde ich sagen. Sieht nämlich ganz gemütlich aus. Wir sind in so einer Art Foyer mit einem Teppichboden und einer Theke, hinter der der Hotelier schwer beschäftigt ist. Der kramt in seinen Papieren. Es stehen Polstermöbel rum. Also ja, hier kann man schon aushalten, wenn da nicht ein kleiner Alligator angebunden wäre an einen Mast. Der ist aber offensichtlich ein Haustier und tut uns nichts. Leider müssen wir hier erfahren, dass dieses so eindrucksvoll startende Hotel nur ein einziges Zimmer im Angebot hat. Scheint doch kein so großes Schiff zu sein. Und das ist leider belegt von Largo, von keinem anderen. Ja, und einen Weg zu finden, in Largos Zimmer vorzudringen, das zu untersuchen und da Unheil zu stiften, das wird eine Aufgabe für uns sein hier an diesem Ort.
Der letzte Ort, den wir frei betreten können, ist die Wäscherei. Das ist kein abgeschlossener Raum, sondern eher so ein offener Bereich auf dem Deck eines Schiffes. Dort ist ein Stand der Wäscherei, wo Matt Marty darauf wartet, dass man Wäsche von ihm abholt. Er ist quasi taub und blind, aber niemals würde er irgendwas ohne ordentlichen Abholschein rausgeben. Da wissen wir dann schon, dass das zu einem Rätsel führen wird. Und jetzt aus der Nähe sehen wir auch, was die Wimpel waren. Das sind einfach aufgehängte Kleidungsstücke von der Wäscherei, die da trocknen im Wind, im karibischen Wind. Das fand ich sehr schön. Ich habe das nämlich auch wirklich erstmal für irgendeine Art Beflaggung gehalten und dann in der Nähe siehst du, es passt alles zu dem improvisierten Charakter dieses Ortes hier. Die Wäscherei hängt das halt so auf. Und dann gibt es noch einen etwas erhöhten Bereich links, so eine Art Empore. Da lungern die 3 Piraten aus Monkey Island 1. Das sind die, die Ratte hatten, die in der Stadt rumstanden. Die heißen hier auf Englisch The Man of Low Moral Fiber. Und die haben auch ein eigenes kleines Thema, weil wenn man die weckt, dann gibt es einen kurzen Akkordeon-Part, eine Variante auf das Thema. Und wenn die wieder einschlafen, dann hört dieser Akkordeon-Teil wieder auf. Das ist sehr charmant gemacht.
Ja, und damit haben wir Wutik erforscht. Und das ist ein Ort, an dem wir häufig an diese Punkte zurückkommen werden, um verschiedene Rätsel zu lösen, sowohl jetzt im ersten Akt des Spiels als auch später im weiteren Verlauf, denn das Spiel öffnet sich dann. Aber es bedeutet trotzdem, dass man immer mal wieder auch an frühere Orte zurückkommt, um neue Dinge zu tun oder Sachen zu lösen, die vorher nicht lösbar waren. Das Wutik ist für sich genommen kein wahnsinnig origineller Ort. Es ist hübsch, eine Piratensiedlung zu haben, die aus Schiffen zusammengebaut ist, und die Nachtatmosphäre ist hier natürlich ganz schön, aber das ist jetzt nicht der Oberhammer an Kreativität. Nichtsdestotrotz ist es aus meiner Perspektive einer der eindrücklichsten Orte in Adventure-Spielen, also zumindest etwas, was mir für immer im Gedächtnis bleiben wird. Und das hängt damit zusammen, wie das Ganze hier zusammengefügt wird, durch die Musik. Wir sind ja ein bisschen drauf eingegangen und ihr habt es auch im Hintergrund gehört. Während wir uns durch Wutik bewegen und von Ort zu Ort gehen, verändert sich das durchgehende Thema dieses Ortes immer wieder leicht, um es an den entsprechenden Raum und dessen Gegebenheiten anzupassen. Es zeichnet immer ein etwas anderes musikalisches Bild von diesem Ort und geht aber fließend auch wieder zurück in das Hauptthema und an den nächsten Ort, je nachdem, wie wir uns bewegen. Dahinter steckt das sogenannte iMuse-System, auf das wir später noch ein bisschen näher eingehen. Aber der Effekt ist, dass diese Musik also hier fließende Übergänge erlaubt. Und es ist auch eine durchgehende Musik in diesem Ort. Das war in Monkey Island auch noch nicht so. Da hatten wir Musikstücke für einzelne Räume, für die Scamba zum Beispiel. Und sobald man die wieder verlassen hat, war es still. Hier haben wir einen durchgehenden Soundtrack, der sich eben dieser Situation anpasst. Und ich habe vorhin erzählt, ich habe manchmal den ersten Teil gestartet, nur um die Titelmelodie zu hören. Das hat mich mit dem zweiten auch gemacht, aber auch um durch Wutik zu laufen und mir da einfach minutenlang meine Lieblingsmelodien anzuhören aus diesen einzelnen Räumen. Ich könnte gar nicht mehr sagen, welche das waren, weil sie alle so schön sind. Also das ist ganz, ganz wunderbar gelungen.
Also das Beeindruckende ist, dass hier ein Teppich gewebt wird, der durchgängig ist. Es hat gar keine Stille mehr und du bemerkst es aber nicht so easy, wenn die Themen wechseln, sondern es geht so fließend ineinander über, der Rhythmus bleibt gleich und so. Es gibt so kleine Füllmomente, damit das alles gut getimt ineinander passt. Also Monkey Island 1 war schon ein stilles Spiel. Es hat viele stumme Szenen. Zum Beispiel auch, wenn die Musik in Monkey Island 1 bei einem Raum angefangen hat und du hast halt einfach rumgestanden oder rumgeguckt und so, nichts weiter gemacht, den Raum lange nicht verlassen, dann lief das Thema einfach aus. Und dann war es fertig, nach, keine Ahnung, 2 Minuten oder irgendwas. Und dann war es plötzlich still. Das war halt ganz klar, die Musik war gebunden an deine Bewegung in den Ort und läuft dann halt einfach ab oder bricht halt ab, wenn du den Raum verlässt. Und das war's. Und hier ist das ganz anders gemacht. Das ist alles zusammengeklebt, alles miteinander verwoben. Es ist exzeptionell. Aber wie gesagt, wir erklären das noch ein bisschen.
Was ich seltsam finde, im ersten Teil hat die große Stille, die du hast über weite Teile des Spiels, hat die Musikstücke akzentuiert. Wenn dann mal eins kam, dann war es halt ein besonderer Anlass. Und ich kann diese Musikstücke immer noch den Orten zuordnen. Das Stück auf dem Geisterschiff, das Stück in der Scamba, das Liebesthema von Elaine und so weiter. Weil die eben so Inseln waren in der Stille, hatten sie so eine Bedeutung. Im zweiten Teil gibt's viel mehr Musik und wundervolle Musikstücke. Aber sie treten bizarrerweise mehr in den Hintergrund, dadurch, dass sie ständig da sind und dass sie auch so ineinander übergehen. Es ist jetzt ein wirklicher Soundtrack in dem Sinne, dass er dich begleitet und dass er die Stimmung des Spiels gestaltet und setzt durch die Melodien für die einzelnen Schauplätze und Szenen.
Wolltest du damit sagen, das ist auch ein Nachteil?
Ja, es ist auch ein Nachteil.
Ja.
Da habe ich viele Worte dafür gebraucht, um das zu sagen.
Du hast ja kurz erzählt, auch Personen haben ein Thema im ersten Teil und das ist im zweiten Teil ja auch so. Und es bemüht sich schon sehr stark, diese Themen an die Personen und auch an die Bewegung zu fesseln. Aber du hast natürlich recht, die fallen nicht so stark raus, weil sie normalerweise aus dem Teppich kommen und nicht so aus dem Nichts. Außer, wie gesagt, bei dem ersten Auftritt von Lago, wo das Spiel noch stumm ist und das Lago-Thema zur vollen Geltung kommt.
Jetzt hast du vorhin was gesagt, wo ich die ganze Zeit drauf gewartet habe, wann ich da widersprechen kann. Jetzt scheint mir die richtige Gelegenheit gekommen zu sein.
Na endlich.
Es hat ja auch lang genug gedauert, weil du vorhin sagtest, im Vergleich zum ersten Teil, wo der Einstieg geführter war, sei das jetzt im zweiten Teil etwas komplexer und offener. Das finde ich überraschend, diese Einschätzung, weil im ersten Teil ist ja schon der erste Akt ein nichtlinearer Akt, weil du da die drei Prüfungen bestehen musst, um Pirat zu werden und diese ganzen Aufgaben und Rätselketten, die damit verbunden sind, ziemlich frei angehen kannst. Klar, nur auf einem Schauplatz, auf Malay Island, aber nichtsdestotrotz. Und hier ist es ja andersrum. Da kommt der offene Teil des Spiels ja erst im zweiten Akt. Im ersten kriegst du eine Aufgabe, die zwar auch aus vier einzelnen Teilen besteht, nämlich diese vier Zutaten für die Voodoo-Puppe zu finden. Aber eigentlich ist es noch vergleichsweise kompakt. Hier gibt ja auch nicht so viele Schauplätze auf Scap Island. Und das öffnet sich dann im Hauptteil des Spiels im zweiten Akt. Da erfährt nämlich Guybrush von Wally, dass eine Karte, eine Schatzkarte zu Big Whoop führt, zu dem Schatz, den er sucht. Und diese Karte, die wurde aber in vier Teile geteilt von der Crew des Schiffes, die das damals gefunden hat, Big Whoop. Und die vier Mitglieder dieser Crew haben hier ein Kartenteil bekommen und sich dann hier über die Gegend zerstreut. Wenn wir also die Karte wieder zusammensetzen wollen, dann müssen wir diese vier Crewmitglieder finden. Das waren Rapscallion, der Koch der Mannschaft. Von ihm erfahren wir, dass der eine Würstchenbude dann eröffnet hat, und zwar hier auf Scap Island. Dann ist es Mr. Rogers, der erste Mat. Der hat sich auf einer Insel in der Nähe von Fat Island zur Ruhe gesetzt, eine der Nachbarinseln von Scap Island, um dort Grog zu brauen. Young Lindy war der Kabinenjunge, der ist auf Booty Island, eine weitere Nachbarinsel, gegangen und hat dort erst viel Geld verdient und dann wieder alles verspielt. Und der Kapitän des Bootes war Captain Marley, der Opa von Elaine Marley, und der ist bei einem späteren Wettsegeln um den America's Cup in einer Nebelwand verschwunden und wurde nie wieder gesehen. Ja, und diese vier sollen wir jetzt aufspüren oder zumindest mal ihre Kartenteile, um die Schatzkarte wieder zusammensetzen zu können. Und damit beschäftigt sich Guybrush über den größten Teil des Spiels.
Genau. Der America's Cup ist übrigens so ein typischer Anachronismus, wie das Spiel sie halt häufig macht. Hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, ne? Grogmaschinen und sowas in der Karibikwelt. Den gibt's ja erst seit 1850. Also zu der Zeit, als so noch Piraten durch die Karibik gesegelt sind auf Segelschiffen, da war man mit dem America's Cup noch nicht dabei. Aber das ist ja so ein typischer Gag, wie das Spiel es hier häufiger macht. Du hast natürlich grundsätzlich recht, dass der Anfang von diesem Spiel noch einigermaßen gekapselt ist, weil er halt auf diese eine Insel beschränkt ist. Aber ich finde, es hat was mit dem Vergleich zu tun, weil der Vergleich dazu ist, dass es halt dann im zweiten Akt gigantisch aufmacht.
Ja.
Also richtig wild aufmacht, viel größer als andere Adventures oder andere LucasArts Adventures zu der Zeit zumindest. Und dann wird es halt richtig offen, also eine richtig offene Welt. Du reist ständig zwischen den Inseln hin und her und musst das auch die ganze Zeit. Wir erzählen später noch eine ganze Rätselkette und dann wollen wir mal erzählen, wie oft man dafür die Insel wechseln muss, um von einem Schritt zum nächsten zu kommen. Dazu im Vergleich ist dieser Anfang sehr human, sehr gekapselt und sehr easy. Aber ich finde, er macht schon relativ schnell, bevor du überhaupt irgendwie mal einen Eindruck vom Spiel hast, gibt er dir halt gleich fünf Orte am Anfang und gleich drei, vier Rätselketten, die du parallel machen musst. Im ersten Teil hast du halt noch ein paar Minuten, bis du überhaupt auf die Insel gehst und da dann die Schwertkämpfer suchst. Und du hast da gleich aus dieser Nach-Rechts-Bewegung, wie ich das beschrieben habe, aus dem ersten Gebäude, hast du auch noch gleich drei Gegenstände gekriegt, die du später noch brauchst. Und ich habe das Gefühl, hier geht's ein bisschen mehr auseinander einfach. Aber naja.
Ja, wollen wir nicht streiten. Also, ja. Das ist auf jeden Fall richtig, dass es in dem zweiten Akt dann sehr auseinander geht. Da haben wir ja nominell vier parallele Ziele, nämlich diese vier Teile der Schatzkarte zu finden. Also erstmal müssen wir der Spur nachgehen, wo die Schatzkarte oder ihre Besitzer eigentlich sein könnten. Wir haben diese ersten Hinweise von Wally, aber wir können uns zu diesem Zeitpunkt auch relativ frei bewegen auf diesem Teil der Karibik. Der besteht aus drei Inseln, nämlich Scap Island, wo wir herkommen, Fat Island und Booty Island. Und zwischen denen reist Guybrush dann immer hin und her im Mietschiff, also er hat kein eigenes Schiff, sondern in diesem Fall lässt er fahren von Captain Dredd. Und da muss er auch hin und her reisen, wieder und wieder und wieder, denn um die Rätsel zu lösen, die dafür nötig sind, damit man diese Kartenteile letztendlich bekommt, muss er ständig zwischen den Schauplätzen wechseln und auch immer wieder zurückkehren. Also es ist nicht so, dass wir hier eine lineare Erfahrung hätten, wo du an einem Ort ein Rätsel löst und hast da eine Kartenteil, sondern es ist Metroidvania-mäßig offen, ständig zurück an Orte, an denen du schon warst, um da mit neuen Möglichkeiten neue Sachen tun zu können.
Das Rätseldesign funktioniert auch so, dass du an verschiedenen Stellen Gegenstände sammelst und dann irgendwann einen Ort findest, wo du sie einsetzen kannst. Ich fand das echt ein bisschen jetzt auch im Wiederspielen ein bisschen überwältigend Und ich fand auch das Inventar so voll. Du hast super viel Sachen dabei. Ich wusste schon gar nicht mehr, was ich alles dabei habe, weil das Inventar scrollt auch.
Ja.
Du siehst ja bloß 8 Sachen im Inventar.
Mhm.
Meistens ist schon relativ bald so 2 oder 3 von diesen Screens voll. Du musst dann immer hin und her scrollen, um noch zu wissen, was du noch hast. Und ich habe das ständig vergessen, was ich schon hatte und was ich noch nicht hatte. Und fand das sehr, sehr stressig, diese offene Welt und diese ganze Hin- und Herreiserei.
Stressig?
Ja, stressig fand ich das. Ich finde diese Art des Game Designs finde ich ein bisschen stressig.
Was stresst dich denn daran?
Also es ist ein bisschen so, wie wir es bei Might and Magic besprochen haben. Das Spiel erwartet von dir gar nichts. Auch keine Genialität und cleveres Rätsel lösen. Das Spiel erwartet von dir, dass du erstmal akribisch die ganze Karte absuchst und alles mitnimmst. Und dir Notizen machst, wo du was nicht mitnehmen kannst, weil das brauchst du später noch. Dann, wenn du dann alles hast, dann findest du nach und nach, aber auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge oder so, findest du dann die Orte, wo du das einsetzen kannst. Und dann, wenn du zum zweiten Mal an irgendeiner Stelle bist, wo dir irgendwas Besonderes fehlt, dann fällt dir vielleicht ein, da habe ich das gesehen. Und ich fand, das war aber zu viel Auswahl für mich. Ich zarter, armer Text-Adventure-Spieler, mir war das zu viel. Und ich habe mich da echt total verlaufen. Ich musste schon relativ bald, aber es kann jetzt auch meinem gehobenen Alter geschuldet sein und vielleicht war es anders, als ich in den 20ern war, musste relativ bald in die Lösung schauen, weil ich mich ein paar Mal so verfranst habe und nicht mehr weiter wusste. In diesem mittleren Teil. Nicht im ersten Teil und auch nicht in den späteren Teilen. Das war relativ straighter wieder.
Ich verstehe, was du meinst. Dadurch, dass die Welt recht offen ist und du an viele Schauplätze gleichzeitig kommst, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, wo theoretisch ein Fortschritt vorkommen könnte. Aber dadurch, dass du hier ja parallel an 4 Aufgaben gleichzeitig arbeitest, bist du auch nicht zwangsläufig in der Sackgasse, wenn du an einem Ding jetzt scheiterst, an einer Aufgabe scheiterst, weil es gibt ja 3 weitere Stränge, an denen du auch weiterarbeiten könntest. Und die sind ja miteinander verwoben und verzahnt. Die bedingen sich teilweise gegenseitig, teilweise gehen sie wieder auseinander. Also es ist eigentlich schon ganz angenehm, finde ich, und ist ja auch Sinn der Sache, dieser Nichtlinearität, dass du hier also verschiedenen Dingen gleichzeitig nachgehen kannst und damit auch wirklich im Wortsinne gehen, nachgehen kannst, weil du Pfade wieder nachgehst, die du schon gegangen bist. Du gehst wieder an Schauplätze zurück, wo du schon warst. Du guckst dich nochmal um, um vielleicht den Geistesblitz zu haben, was du hier übersehen haben könntest oder was hier möglich ist. Und ja, das kann natürlich auch anstrengend sein. Das verstehe ich schon. Da gehört auch eine gewisse Merkfähigkeit dazu. Aber es verschafft dir natürlich auch dann die Aha-Effekte, wenn dann der Moment kommt, wo du verstehst, was von dir verlangt wird.
Ich hatte in der Mitte eine kurze Phase, wo ich verärgert war über das Spiel. Und hab so gedacht, ey, jetzt reicht's auch mal. Was ist denn hier noch? Die Rätsel sind nicht besonders logisch. Dieses ganze Rumgereise, was wollen denn die von mir? Der Ron Gilbert hat doch 1989 diesen wegweisenden Text geschrieben, Why Adventure Games Suck, in dem er 15 Regeln aufgestellt hat, wo das herkommt mit dem, dass man nicht sterben soll und so, was er dann die LucasArts-Spiele so ausgezeichnet hat und an die sich ja Monkey Island 1 akribisch gehalten hat. Monkey Island 1 war dann das Spiel, mit dem er diese Regeln bewiesen hat. Und dann dachte ich, so, Ron, du hast doch jetzt bestimmt im zweiten Teil volle Kanne gegen diese Regeln verstoßen. Das fühlt sich doch überhaupt nicht so an wie der erste Teil. Jetzt gehe ich da mal einzeln durch und weise dir deine ganzen Regelverstöße nach. Und hat er gar nicht.
Sowas.
Wir gehen den mal ganz schnell durch. Müssen wir jetzt nicht in der epischen Tiefe diskutieren, kann man auch im Internet gut nachlesen. Aber er sagt zum Beispiel als allererste Regel, das Endziel muss klar sein, also wo du hin müsst. Und gut, ja, wir haben hier gleich das Ziel, Big Whoop zu finden. Ist alles völlig okay. Und davor hat es sogar noch ein gutes Zwischenziel, nämlich das Lago-Embargo aufheben. Ja, alles gut, stimmt.
Ja, und die Schatzkarte zusammensetzen.
Ja, genau, die Schatzkarte zusammensetzen, genau. Und er meint halt, das große Ziel muss klar sein und die Unterziele müssen obvious sein, also offensichtlich sein, was man da machen muss. Ja, das ist schon alles da, zumal es ja auch ein Rezept gibt für die Voodoo-Puppe und so. Dann muss man halt überleben und nicht sterben, das ist richtig. Dann sagt er, es sollte keine Rückwärtspuzzle geben, also man sollte nie sozusagen die Lösung vor der Aufgabenstellung finden. Und das ist natürlich klar, das passiert ihm hier ein bisschen, logischerweise, weil ganz oft habe ich die Lösung gefunden und finde dann die Aufgabenstellung dazu, weil das Spiel halt offen ist und es nicht weiß, in welche Reihenfolge ich die Orte anlaufe. Aber das ist ja logischerweise nicht schlimm. Dann darf ich dir keine Gegenstände vorenthalten, die du irgendwo vergessen kannst und dann kannst du dich wieder zurück. Das macht es natürlich auch nicht. Ja, es ist ganz offen. Die Rätsel sollten die Handlung voranbringen. Das stimmt nicht immer, aber größtenteils. Gerade besonders so große Rätsel wie das Zusammensetzen der Voodoo-Puppe, ja, das bringt natürlich logisch die Handlung voran. Dann keine Echtzeitelemente, jawohl. Gott, wenn sich da mal andere Spiele dran gehalten hätten.
Ich erinnere mich an das Grog-Liefern aus dem ersten Teil.
Ja, guck mal an.
Wenn das mal kein Echtzeitelement war. Es gibt ein Echtzeitelement im zweiten Teil. Bin mal gespannt, ob du es errätst. Ansonsten löse ich es nachher auf. Wir können mal alle, die ihr das Spiel gespielt haben, drüber nachdenken, wo ist das Echtzeitelement im zweiten Teil. Ich löse es nachher auf.
Weiß es nicht mehr. Naja, egal, habe ich vergessen. Dann keine Zufallspuzzle, also keine Puzzle mit willkürlichen Lösungen. Also was man in anderen Spielen dann oft Moon Logic nennt. Und er sagt, die beste Reaktion auf die Lösung eines Rätsels sollte sein, na, da hätte ich drauf kommen müssen. Und die schlechteste ist, hä? Und ich hatte da schon so ein paar Rätsel. Also ich finde weiterhin das berühmte Rätsel mit dem Affen, der eine Schraube aufmacht, ist ein Moon-Logic-Rätsel und das verstößt gegen seine Regeln, finde ich. Es gibt eine Stelle, da muss man so eine Schraube drehen und man hat kein Werkzeug dafür und man kann sie nicht mit der Hand drehen. Und was man aber in der Tasche hat, weil Guybrush hat in diesem Spiel wahnsinnig viel in den Taschen, steckt alles ein, ja, ein Hund, ein Affen, alles Mögliche. Also ist auch ein Teil des Humors, dass er Sachen einsteckt, die man eigentlich nicht einstecken kann. Und dieser Affe, den kann er dann so rausnehmen, wie ein Werkzeug da dran halten und mit dem drehen, weil das ist dann nämlich ein Monkey Wrench. Ein Monkey Wrench ist einfach die englischsprachige Bezeichnung für diese Art Schraubenschlüssel. Im Deutschen sagt man irritierenderweise Engländer dazu. Und Boris Schneider-Johne, der Übersetzer dieses Spiels, hat auch tatsächlich versucht, Ron Gilbert dazu zu überreden, ob man nicht aus dem Affen den Engländer machen kann, so mit einem Anzug und einer Melone und einem Schirm, damit dann der Gag auch im Deutschen funktioniert. Aber komischerweise hat Ron Gilbert dem nicht zugestimmt. Und dann war der Gag im Deutschen natürlich einfach nicht mehr da und das Rätsel war im Deutschen einfach komplett sinnlos. Ja, das konnte man nicht verstehen, warum da der Affe benutzt werden muss. Aber ich fand schon, im Englischen ist es auch nicht so logisch.
Boris hat sich bemüht in der deutschen Übersetzung, ich glaube, das ist auch tatsächlich nur in der deutschen Übersetzung drin, in der Bibliothek dann zwei Bücher sogar unterzubringen, die Hinweise darauf geben, wenn man die Titel liest, Tiere als Werkzeug benutzen oder irgendwie sowas. Und wenn du den Affen anguckst, nachdem du ihn hypnotisiert hast, das musst du ja nämlich vorher machen, indem du eine Banane aus Metronom steckst und dann wird der hypnotisiert und erst dadurch wird er so steif, dass er sich überhaupt als Werkzeug eignet. Und wenn du ihn dann anguckst, dann sagt Guybrush, oh, der ist so steif, damit könnte man eine Schraube lösen oder sowas ähnliches.
Ah, er hält auch die Hände so, der Affe.
Genau, also er hält auch die Hände so, dass wenn man genau hinguckt und weiß, wofür es gut ist, dann kann man schon drauf kommen, dass das so ein Engländer sein soll. Aber man muss sich die Hinweise da wirklich zusammenlesen und dann noch diesen logischen Sprung machen, dass ich jetzt mit dem Affen das da aufdrehen soll. Aber du hast schon recht, die Entsprechung gibt's im Deutschen schlichtweg nicht.
Ja, aber guck, ich habe das gar nicht verstanden, dass man den Affen hypnotisiert.
Ach, okay.
Also auch diesmal nicht. Ich habe die Banane aus Metronom gesteckt, um das Metronom anzuhalten, damit der nicht weiterspielt.
Okay.
Ich wollte ja unterbrechen, dass der da spielt. Also es war für mich in meiner Logik völlig klar. Ich stecke die Banane da drauf auf das Metronom hört auf, der Affe spielt nicht weiter, ich stecke den Affen ein, ich gehe weiter. Mir war überhaupt, zu keiner Sekunde war mir klar, dass dieser Affe hypnotisiert ist. Ich dachte, ich stecke den einfach ganz normal ein. Ich kann ja auch den Hund einstecken, ohne ihn zu hypnotisieren. Das war ja alles gar kein Problem.
Dann hättest du einen schlaffen Affen im Inventar. Das bringt dir natürlich auch nichts. Du brauchst schon einen hypnotisierten Affen, damit der die Schraube halten und drehen kann.
Christian, bitte. Ja. Naja, das fand ich ein bisschen schwierig. Aber das ist alles nicht so schlimm. Dafür gab es nicht ständig Sachen, aber ein paar gab es halt doch. Genau, dann sagt er noch, dass unverbundene Events verboten sind. Also, dass man halt, keine Ahnung, 7 Gegenstände aufsammelt und dann geht eine Tür auf. Oder dass eine bestimmte Zeit vergeht oder irgendwas, wo es keinen logischen Zusammenhang gibt. Aber hier ist es die wenigen Elemente, die es da gibt, die halt Sachen aufschließen, die sind total logisch. Man besiegt Largo, plötzlich kann man mit dem Captain Dread fahren, weil das war das, was Captain Dread abgehalten hat. Ja, völlig logisch, verbundener Event, alles gut. Dann sagt er, man soll dem Spieler Optionen geben und das hat er mal gemacht, ey, meine Herren, ja, das hat er mal gemacht. Also insofern, ich dachte jetzt, ich lese das durch und dann zähle ich hier im Podcast einzeln auf, an welche Regeln er sich alle nicht gehalten hat, aber es war nicht schlimm. Ist nochmal okay, Ron.
Ja, das ist doch schön zu hören. Also wir sind ja jetzt quasi bei den Rätseln angekommen, die ja das Herzstück der Spielmechanik sind. Und Monkey Island 2 ist genau wie die ganze Serie ein Comedy-Spiel, in dem Absurditäten und Skurrilitäten vorherrschen und in dem Dinge passieren und möglich sind, die in dieser Welt und in der Logik der Welt zwar sinnvoll sind, aber in unserer hiesigen Logik nicht. Also na, Stichwort Monkey Wrench. Und hier ist es im zweiten Akt dieses Spiels dann aber auch noch ganz verschlungen, diese Pfade. Da bedingen sich so viele Sachen gegenseitig, weil du ja eben diese offene Welt hast und zwischen den Inseln hin und her reisen kannst. Und komm, wir erzählen mal ein Beispiel, Gunnar. Wir lösen mal das Rätsel von einem dieser vier Kartenteile. Lass uns das mal gemeinsam finden. Wen sollen wir nehmen? Von den vier Crewmitgliedern?
Den mit dem schönsten Namen.
Den mit dem schönsten Namen. Also Rapscallion, meinst du den? Oder Young Lindy?
Young Lindy ist auch ein sehr schöner Name. Da muss ich immer an den Tanz denken, an Lindy Bob.
Aber auch nur du, weil du alt genug dafür bist.
Ist das nicht letztens wiedergekommen, der Lindy Bob? Wahnsinnig? Naja, ist egal. Rapscallion ist so ein schönes, altmodisches englisches Wort. Da wird mir ganz warm ums Herz. Das bedeutet im Deutschen vielleicht Schuft. Oder Halunke. Und es gibt auch einen Whisky-Cocktail, der so heißt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und dieser Name, dieses Wort für Schuft oder Halunke ist einfach auseinandergerissen. Also Rap der Vorname und Scallion der Nachname. Und dann ist es ein Piratenname. Ein sehr schöner Piratenname, gefällt mir gut. Vielleicht ein bisschen offensichtlich für englischsprachige Leute, aber sehr schön.
Ja, das ist wirklich nett, genau. Okay. Und wir wissen ja jetzt als Ausgangspunkt, wir haben ein Buch bekommen von der Voodoo Lady, übrigens auch ein wiederkehrender Charakter aus dem ersten Spiel, in dem das Geheimnis von Big Whoop beschrieben wird. Und da erfahren wir dann also auch von dem Schicksal von diesen vier Piraten, unter anderem auch von Rapscallion. Und darin erfahren wir, dass der auf Scap Island, der Ausgangsinsel, eine Würstchenbude eröffnet hat. Also, wir müssen nach Scap Island.
Genau, da sind wir ja in Gedanken schon und da gibt es aber jetzt nicht so richtig was, wo man Würstchen kaufen kann. Also in Woodchick gibt es halt die Bar, wo es einen Koch gibt, aber das ist es offenkundig ja nicht, ist auch keine Würstchenbude. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist ein Haus am Strand, in das man aber nicht rein kann. Das ist irgendwie zu, das könnte es noch sein.
Du meinst das Haus, wo das Schild mit einem Würstchen drauf davor steht?
Ja, aber findest du das schon ein offensichtliches Indiz?
Also ich habe lang gerätselt, was das wohl meint.
Ist ja auch egal. Jedenfalls ist es zu.
Ja, es ist zu, genau. Wir erfahren auch, ich glaube aus dem Gespräch mit den Piraten, die davor sitzen, dass wir da auch ein bisschen spät dran sind. Der gute Rapscallion ist nämlich schon tot. Es gab offensichtlich einen Brand in seiner Würstchenbude und da ist er gestorben.
Ja, und jetzt ist er tot. Sollen wir jetzt einen Geist suchen oder was?
Wo würden wir denn einen Toten am ehesten vermuten?
Ja, auf dem Friedhof, du Schlaubär.
Ganz im Glück gibt's ja einen auf der Insel.
Gibt ja einen Friedhof und ich habe alle Grabsteine angeguckt, weil das nämlich schon Teil eines früheren Rätsels war. Ich musste nämlich den Vater von Largo ausbuddeln, frag nicht. Aber da steht nichts von Rapscallion.
Dann hast du die Gruften auch angeguckt, da sind ja auch noch ein paar Gruften da. Die meisten davon haben einen Namen, aber es gibt eine, die ist unbenannt, das sind so Leihgruften. Also, wo man sich einmieten kann in diesen Gruften.
Ja, aber kommst du da rein?
Nee, verschlossen.
Und jetzt?
Ja, jetzt fahren wir erstmal auf eine andere Insel, nämlich rüber auf Booty Island. Dort nämlich gibt es ein Geschäft, das sich mit dem Tod beschäftigt. Einen Gebrauchtsarghandel nämlich. Und dort finden wir einen alten Vertrauten, wieder einen alten Bekannten, Stan, den Gebrauchtschiffhändler aus dem ersten Teil, der offensichtlich umgesattelt hat und jetzt gebrauchte Särge verkauft. Aber wie er sagt, nur leicht gebrauchte Särge. Und er hat diesen schönen Slogan, dass noch nie eine lebendige Seele diesen Sarg berührt hat.
Das ist sehr schön. Und okay, wenn man da ist, also wenn man jetzt diesen Schluss gezogen hat zwischen Grabmal und Sargverkäufer, na, es geht schon, dann sieht man beim Durchsuchen seiner Räume, dass da ein Gruftschlüssel ist, der da in seinem Laden aufgehängt ist. Aber er gibt ihn mir nicht.
Ja, was jetzt? Wenn er ihn uns nicht gibt, dann, wir wissen ja nach guter bewährter Adventure-Tradition, dann muss man den halt klauen, wenn er gerade abgelenkt ist oder nicht hinguckt. Der lässt sich aber nicht ablenken. Der ist ja ein guter Verkäufer, der Konsument. Dreht sich auf den Kunden, auf uns, auf Guybrush.
Ja, also ein Verkaufsgespräch lenkt ihn dann schon ab und er klettert dabei sogar in einen Sarg, wenn ich ihn danach frage, ob man den mal ausprobieren kann.
Er demonstriert uns, wie man in dem Sarg drin liegt.
Genau, er zeigt uns das. Und er sagt dann natürlich auch logischerweise, wie bequem das ist und so. Ist alles super. Aber wenn ich dann loslaufen will, um den Schlüssel zu holen, dann ist er schon wieder raufgestanden. Und ich kann den Sarg in der Sekunde sogar schließen. Aber auch dann, wenn ich den Schlüssel holen will, macht er ihn auf. Ich könnte den Sarg bestimmt richtig zumachen, aber er hat keinen Verschluss oder so. Aber vielleicht könnte ich ihn zunageln. Aber Christian, wie?
ja, zunageln, zukleben, zukleppen, irgendwas Schweres draufstellen oder sowas, das funktioniert alles nicht, aber zunageln ist, glaube ich, die beste Idee. Wir haben doch da, erinnerst du dich, als wir durch Woodtick vorhin gegangen sind, da waren wir doch bei dem Schreiner und der hat, wenn ich mich recht erinnere, einen Hammer an der Wand hängen und ein ganzes Fass voll mit Nägeln.
Also reisen wir nach Scap Island. Und auf Scap Island bei Woody gibt es einen Hammer und einen Nagel, richtig, aber ich kann die nicht nehmen, der Typ steht ja da und lässt mich nicht an seine Sachen.
Wer will die uns nicht geben, was soll das denn? Ja gut, jetzt müssten wir an der Stelle verstehen, dass der Mann ja sozusagen der Holzdoktor des Ortes ist. Also wenn irgendwas passieren würde, was mit Holz zu tun hat und wo ein Schreiner benötigt würde, einen Notfall sozusagen, dann würde er da sicher hineilen, um eine Reparatur vorzunehmen und wir könnten in den verwaisten Laden hineilen.
Ja, hier blenden wir mal die Stunde Zeit ein, die vergangen ist, bis ich darauf gekommen bin. Meine Herren, es ist jetzt nicht so ganz unlogisch, wenn man es erzählt, aber okay, einer der Männer mit niedriger Moral, der bei der Wäscherei rumsitzt, der hat ein Holzbein, das wird auch thematisiert.
Die schlafen ja alle auch gerade.
Ja, genau. Und wenn man das jetzt beschädigen würde, ja, dass es kaputt geht, dann würde der bestimmt den Woody rufen. Aber wie kann ich das beschädigen?
Wie beschädigt man ein Holzbein? Wir haben gerade keine Termiten oder sowas da. Erinnerst du dich, in Booty Island, da gibt es einen Souvenirladen. Massenhaft Zeug in den Regalen, jede Menge Kram auf der Theke und an der Wand hängt eine Säge. Also müssen wir nochmal schnell nach Booty Island rüber segeln. Dann die Säge dort kaufen für Geld. Hoffentlich haben wir in der Zwischenzeit genügend Geld verdient. Und dann zurück nach Scap Island. Bein absägen. Der Schreiner eilt dorthin. Wir können in seinen Laden Hammer und Nägel holen. Zurück zu Stan. Den nochmal bitten, den Sarg zu demonstrieren. Sargdeckel zumachen. Schnell festhämmern. Und dann haben wir den Schlüssel.
Okay, das war ja ganz einfach. Jetzt reisen wir wieder nach Scap Island. Jetzt gehen wir da in das Grabmal, in die Gruft. Aber in der Gruft sind mehrere Särge drin. Da stehen so merkwürdige Sprüche drauf auf den Särgen, keine Namen. Und meine Spielfigur weigert sich, die alle methodisch zu durchsuchen, wie sich das gehören würde. Der sagt, nee, das will ich nicht, bevor ich nicht weiß, welches der richtige ist. Ich muss jetzt also wahrscheinlich durch diese Sprüche auf den Särgen rauskriegen, welches der richtige ist.
Okay, was jetzt? Nun, da müssen wir uns daran erinnern, beziehungsweise müssen wir zufälligerweise, wenn wir mal wieder auf Fat Island sind, in der Bibliothek vorbeischauen. Da gibt's ja nämlich diese schöne Bibliothek, massenhaft Bücher bis unter die Decke gestapelt und eine recht biestige Bibliothekarin. Und die haben diesen schönen Katalog an der Wand, einen Schrank mit lauter kleinen Fächern und vielen Karteikarten drin, wo man nachgucken kann, welche Bücher es denn eigentlich so gibt hier, die man ausleihen könnte. Alphabetisch sortiert natürlich. Und eine dieser Katalogkarten weist uns darauf hin, dass es ein Buch gibt, eine Sammlung berühmter Aussprüche von Piraten. Ja, dann sollten wir uns das doch mal ausleihen.
Oh, ey, dieses Durchsuchen von dieser Bibliothek ist mir echt, also es war meine Nemesis. Aber gut, das Buch ist ausgeliehen, es hat der Gouverneur des Ortes ausgerechnet. Also dann gehe ich halt eben zum Gouverneur. Und beim Gouverneur steht eine Wache. Und das ist mal einfach ein erfrischend einfaches Rätsel. Die ist nämlich voll doof. Der sage ich, bleibt ein Feuer in der Küche, die Wache so geht hin. Ha! Ah, so. Und dann bin ich im Zimmer vom Gouverneur Fett. Der ist wahnsinnig dick. Da hat das Spiel schon ordentlich Witzchen drüber gemacht, dass der mit so einer Art vorgekauten Nahrung ernährt wird und er einfach so fett ist und der schnarcht. Und das Buch liegt auf seinem bergartigen, runden Bauch obendrauf. Aber wenn ich es nehme, dann merkt er es. Das geht nicht. Kann ich nicht nehmen.
Wie kriegen wir ein Buch vom Bauch des schlafenden Gouverneurs runter, ohne dass er es bemerkt? Nun, da fallen mir verschiedene Sachen ein. Ihn darauf ansprechen, aufwecken, geht nicht. Runterstoßen mit irgendetwas, geht nicht. Jemand anderen überreden, es zu holen, geht alles nicht. Nein, wir müssen uns an die berühmte Szene aus dem ersten Indiana Jones Film erinnern, wo Indiana Jones das goldene Idol von einem Sockel nehmen möchte, da aber eine Falle vermutet und deswegen ein kleines Säckchen mit Sand füllt. und dann auch nochmal guckt, ob da auch genügend Sand drin ist, ob das Gewicht genau gleich ist wie das Idol und das dann austauscht. Und das machen wir ja auch, indem wir ein anderes Buch aus der Bibliothek ausleihen. Dann gibt es eine echt schöne Animation, wo Guybrush das dann so abwägt, das eine Buch in der Hand, das andere betrachtet, wie Indiana Jones dann ein paar Seiten rausreißt aus dem Buch, das er in der Hand hat, bis er glaubt, dass das Gewicht stimmt und dann die beiden Bücher austauscht. Und ja, so kommen wir zu dem Buch, können natürlich auch gleich nachlesen und erfahren dadurch, welches berühmte Zitat Rapscallion gesagt hat. Jetzt können wir seinen Sarg identifizieren. Also, auf zurück nach Skeb Island.
In der Gruft auf Skeb Island zurück. Es ist der Sarg ganz links.
In deinem Spiel vielleicht. Bei mir war es der zweite von rechts.
Ach, das ist zufällig. Ah, das war mir gar nicht klar.
Das ist zufällig.
Bei meinem Spiel war es ganz links. Und wenn ich den aufmache, dann sehen wir beide das Gleiche. Nämlich Rapscallion ist nur noch ein Haufen Asche. Nicht mal eine Leiche.
Autsch.
Nur ein Haufen Asche. Ist ja auch klar. Ist ja verbrannt.
Ist verbrannt, ja. Okay. Ja, und damit ist hier das Ende der Fahnenstange erreicht, weil schlimmer kann es ja nicht mehr sein als ein Haufen Asche. Aber, Gunnar, erinnerst du dich? Ziemlich am Anfang des Spiels, der erste Besuch bei der Voodoo-Dame. Wir sind mit dem Sarg durch den Sumpf gerudert, sind in ihr Pfahlhaus eingetreten und in ihrem Vorraum jede Menge Voodoo-Zubehör, das Regal voll mit lauter Gläsern, Einmachgläsern, Zutaten. Und eines davon trug den komischen Namen Ash to Life. Also eine Art Trank, der aus Asche wieder Leben herstellen kann. Das kann doch kein Zufall sein. Ich glaube, da sollten wir nochmal schnell zu ihr fahren und gucken, ob sie uns das vielleicht brauen kann, diesen Trank.
Ja, da kommt es auch nicht mehr drauf an. Die ist ja immerhin auf der gleichen Insel. Und ich habe diesen Trank auch echt ewig lang übersehen. Ich weiß auch nicht. Aber egal, dann spreche ich mit ihr und dann will sie eine Probe von Raps Asche haben. Die muss ich jetzt mitgenommen haben, sonst gehe ich nochmal zurück. Und wenn ich ihr die Probe von Raps Asche gebe, dann macht sie mir einen passenden Trank. Und jetzt haben wir es. Jetzt zum Kartenstück.
Ja, und das ist eine der echt schicksten Szenen im ganzen Spiel, finde ich. Wenn man dann wieder zurück beim Sarg ist und diese Nahaufnahme sieht von diesen Aschehäufchen in diesem Sarg, dann streut Guybrush da glitzerndes Puder drauf, dieses Ash to Life. Und dann morpht dieser Aschehaufen erst zu einem Skelett und dieses Skelett dann zu einer Leiche, da kommt das Fleisch dann wieder dran und zum Schluss werden der auch noch Kleider angezogen und der Koch ruht oben drauf. Und dann schlägt sie die Augen auf und Rapscallion ist wieder am Leben, was man so Leben nennen möchte. Na, er liegt in seinem Sarg drin, aber wir können uns jetzt mit ihm unterhalten. Und diese kurze Sequenz, diese dreistufige Morph-Sequenz, diese Animation, die ist keinen Tag gealtert. Die ist noch heute toll. Die ist richtig detailliert. Die ist auch nicht, weißt du, irgendwie so drei Frames, sondern das ist eine völlig flüssige Animation. Sieht grandios gut aus.
Das ist eine sensationelle Szene, zumal er dann aufwacht und erstmal sagt, Gott sei Dank, ich hatte die feuersichere Schürze, sonst wäre ich ja jetzt tot. Und dann hast du lauter Dialogoptionen, die ihm alle mit einem Wortspiel sagen, dass er jetzt tot ist.
Ja, genau. Du brutzelst wie in der Hölle wie ein Würstchen. Und das sind alles so Wortspiele, die auf das Kochen anspielen. Du bist 2 Wochen über dein Verfallsdatum. Sehr gut.
Genau, sehr nett, finde ich, sehr nett. Und dann sagst du, dass du das Kartenteil haben willst, aber hahaha, so schnell geht's natürlich nicht, ja, dass du jetzt schon das Kartenteil kriegen würdest. Er hat noch einen letzten Wunsch. Er möchte, dass wir in seine Hütte gehen und gucken, ob das Gas abgestellt ist. Das ist natürlich nett. Und dann gibt er uns den Schlüssel und dann tschüpp, gehen wir jetzt noch zur Hütte. Meinetwegen ist er jetzt nicht mehr so weit. Und da müssen wir wirklich auch nur das Gas ausdrehen mit einem einzigen Knopfdruck. Das ist kein Rätsel mehr. Und dann wieder zurück zur Gruft. Und dann kriegen wir endlich das Kartenstück.
Geschafft. Sehr gut. Ja, und das war jetzt eine Rätselkette, eine Strecke, die man zurücklegen muss, um eines von den 4 Kartenstücken zu bekommen. Und das sind schon ein paar Dinge dabei, die kann man eigentlich so ohne weiteres nicht wissen, sondern da muss man erstmal was gesehen haben. Da muss man zum Beispiel dieses Ash to Life gesehen haben bei der Voodoo Lady, damit man überhaupt die Möglichkeit erkennt, dass man diese Asche wiederbeleben kann. Aber auf der anderen Seite, bei dieser Strecke durch diese Inseln, um diese Rätselkette zu lösen, kommen wir also auch an Punkte, wo auch Dinge passieren, die für andere Sachen relevant sind. Wenn wir Stan zum Beispiel besuchen, bekommen wir von ihm auch ein Taschentuch, das wir später im Spiel dann wiederum brauchen werden. Ja, oder in dem Souvenirshop, da können wir nicht nur die Säge kaufen, sondern auch noch andere Gegenstände, die für andere Rätsellösungen relevant sind und so weiter.
du hast immer schon so ein paar Sachen einfach zufällig dabei. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon, ich habe da jetzt eine große Show draus gemacht in der Erzählung, aber ich hatte die Säge einfach schon dabei zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Die habe ich einfach mal so mitgenommen. Das passiert einem dann schon. Aber wenn man das hier richtig nachverfolgt, diese Szene, die wir jetzt hier nachgesprochen haben, das waren 16 Stationen, die wir gebraucht haben für ein einzelnes Rätsel. Also 16 Orte, die man nach und nach und immer wieder angelaufen ist. Und ich fand das schon sehr unübersichtlich, im Ganzen sich diesen vier Kartenteilen zu nähern. Aber wir haben es ja gehört, es ist ja auch zwischenzeitlich dann halt mal wieder fantastisch lustig.
Ja, und es hat diese Belohnungselemente immer wieder zwischendrin, eben mit den schönen Animationen, die du da siehst, mit dieser Indiana Jones Animation und so weiter. Also generell ist die Inszenierung von dem Spiel und die Art und Weise, wie es dich auch überrascht und zwischendurch belohnt für Sachen, die du rausgefunden hast, ist für die Zeit, für das Jahr 1991 phänomenal. Also das Beste, was man auf dem Markt da finden kann. Und das hat, wie gesagt, immer wieder diese hübschen, unerwarteten Sachen. Und eine meiner absoluten Lieblingsszenen in der gesamten Adventure-Geschichte ist die Traumszene beim Baum. Da verfolgen wir gerade das Kartenteil von Elaines Opa. Das wurde über die Insel geblasen von dem Wind und hängt dann in einem großen Baum und wir müssen da hoch. Und das beginnt eigentlich mit einem gelösten Rätsel. Guybrush bzw. wir haben gerade herausgefunden, dass man auf diesen Baum draufklettern kann, indem man da ein Ruder als Stufe verwendet. Da steckt schon ein Holzblock drin und man kann auch ein Ruder dazu stecken und dann hat man da Stufen gebaut, weil in diesem Baum sind Löcher reingebohrt. Und dann kann man da also quasi sich seine eigene Treppe bauen sozusagen. Und dann tritt Guybrush auf dieses reingesteckte Ruder und Überraschung, das bricht durch. Er fällt runter und schlägt sich den Kopf an. Der Bildschirm wird rot und dann tauchen auf einmal seine Eltern auf. Die laufen ins Bild. Er hat einen kurzen Dialog mit ihnen, staunt, sagt sie, ihr habt mich doch verlassen, warum seid ihr jetzt wieder hier? Und dann werden sie vor seinen Augen zu Skeletten. Guybrush hat Tränen in den Augen auf einmal, er kann gar nicht glauben, was hier passiert. Dann beginnt die Musik. Und die beiden Skelette, Mama und Papa von Guybrush, beginnen eine Varieté-Tanzroutine aufzuführen. Sie steppen, sie heben ihren Kopf ab wie ein Hut. Das ist ganz wunderbar animiert. Die haben ganz verschiedene Tanzmanöver. Und dazu spielt eine schmissige Variante von einem klassischen Song, Them Bones. Und Guybrush beginnt dann mitzuwippen und sich dann auch mitzuschreiben, was seine beiden skelettierten Eltern da singen. Die singen nämlich ein Lied von miteinander verbundenen Knochen. Das werden wir später noch brauchen. Und dann taucht auf einmal LeChuck hinter Guybrush auf. Seine Eltern merken das, rennen davon. Guybrush dreht sich um und erschrickt, macht einen Rückwärtssprung. Sein Toupet hebt ab, seine Haare steigen in die Luft, während er da diesen Sprung macht. Und er ruft, ach, ich dachte, ich hätte dich getötet. Und LeChuck sagt, Dummkopf, ich war schon ein Geist. Du hast nur mein spirituelles Abbild zerstört. Und dann verwandelt sich LeChuck in den Guybrush-Tribut aus dem ersten Teil mit dem Behälter des Rootbiers in der Hand, spritzt es auf Guybrush und der wacht auf. Und die Traumsequenz ist vorbei. Das Ganze geht vielleicht 2 Minuten lang. Das ist völlig überraschend, das ist dynamisch, das ist schnell, das ist toll animiert, das hat diese spektakuläre Musik. Das ist einfach nur genial. Also ich saß da davor als junger Mann und hab's nicht gefasst. Also das war das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt jemals in dem Spiel gesehen hatte.
Kann sein. Ich kann das nicht so teilen.
Klar. Du hast es ja da nicht gespielt.
Ich weiß nicht, wie weit ich das damals gespielt hatte. Aber ich fand das eine sehr verwirrende Szene, wo ich das Gefühl hatte, die ist jetzt sehr willkürlich an dieser Stelle. Und ich habe auch nicht verstanden, was die von mir will. Aber die will mir natürlich eine Rätselslösung sagen, wie du schon angedeutet hast.
Ja, die man viel später dann erst braucht.
Was ich viel beeindruckender fand, eine meiner Lieblingsszenen in diesem Spiel kommt danach, direkt danach, und das ist gar keine große Szene, aber ich finde das halt so schön, weil ich sie nicht oft gesehen habe. Du bist an diesem Baum und der Baum hat einfach so Löcher wie so eine Treppe, ja, wo man halt so Sachen reinstecken kann, so 8 Stück oder 12 oder so. Und wenn man da jetzt die Stufen hätte, so 12 Stück oder 10 oder, dann könnte man die da alle reinstecken und einfach hochgehen. Das hat er aber nicht. Er hat nur die erste, die schon drinsteckt, und ein Ruder. Und das heißt, logischerweise steckst du dann das Ruder da rein und gehst dann eine Stufe drauf, einen Schritt drauf, dann ziehst du die Stufe vor dir wieder weg, steckst sie in die Stufe vor dir, gehst auf die und so weiter. Und das machst du zweimal und dann sagt Guybrush, ich hab's verstanden und mach den Rest automatisch. Und das ist so toll. Das hat mich so gefreut an der Stelle, weil echt nicht so wenig Spiele lassen einen dann sowas durchdeklinieren. Und das Spiel hier nimmt dich so ernst als Spieler, indem es sagt, pass auf, Gunnar, ich weiß, dass du schlau bist, ist alles gut, cool. Ja, ich habe schon verstanden, ich mache dir das automatisch. Wir sind hier nicht in der Schule, wir machen das einfach, ist alles gut, muss nur verstanden haben. Das fand ich voll super.
Ja, das ist ein sehr schöner kleiner Moment, finde ich. Das Spiel, es oszilliert so ein bisschen zwischen immer wieder dieser Belohnung für den Spieler, in solchen kleinen Momenten, wie du es beschrieben hast, oder in den hübschen Animationen oder in solchen überraschenden Szenen und gleichzeitig dann auch schon wieder in Stolpersteinen, sagen wir mal. Denn Monkey Island 2 hat schon auch seinen Anteil von schwierigen Rätseln, auf die man erstmal kommen muss. Ja, das Affenrätsel ist sicher das berühmteste davon, das haben wir ja schon beschrieben. Aber aus irgendeinem Grund haben recht viele mit dieser Bar zu tun in Wutik. Ich weiß auch nicht genau warum. Aber woran ich zum Beispiel wieder lange gehangen bin, damals wie auch heute wieder, ich weiß nicht, warum das immer wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht ist, ist, wie man eigentlich zu Geld kommt. Weil um die Insel verlassen zu können, im ersten Teil des Spiels musst du ja nicht nur Largo vertreiben, sondern du musst dem Captain Dread auch noch seinen Talisman zurückbringen und ihm dann auch noch 20 Goldstücke bezahlen für die Fahrt. Und 20 Goldstücke hat Guybrush aber nicht. Wir erinnern uns, der ist ja ausgeraubt worden von Largo. Und Largo hat das ganze Geld auch schon verprasst. Da kriegt man auch nichts mehr zurück. Und deswegen muss er einen Job annehmen als Koch.
Wofür hat denn Largo das Geld ausgegeben?
Für Hemden.
Gibt doch gar keinen Ort hier, wo er das Geld ausgeben könnte. In der Wäscherei, ich sage es dir.
Ich glaube auch, genau. Oder für Drinks in der Bar.
Ja. Nee, die hat er nicht bezahlt, die Drinks in der Bar.
Nee, genau, die kriegt er umsonst. Ja, vielleicht hat er sich bei der Voodoo Lady, nee, der erzählt ja auch, dass er sogar sie auspresst. Ja, also ja. Man weiß es nicht genau. Naja, also jedenfalls gibt's aber einen Job zu vergeben in der Bar als Koch, aber um das zu wissen, muss Guybrush das entsprechende Schild lesen und das Schild hängt da am Eingang des Barschiffs und es ist nicht klein, ne? Es ist kein Pixelhunting per se, aber das ist so ein unscheinbarer Teil des Hintergrunds, nicht besonders hervorgehoben oder beleuchtet, dass das super leicht zu übersehen ist. Das gibt's ein-, zweimal im Spiel, in dem Voodoo-Haus von der Voodoo-Priesterin zum Beispiel, da hast du schon gesagt, diese Gläser da im Hintergrund, da sind so viele, stehen so eng beieinander, es ist leicht eins zu übersehen und da braucht man auch einen Faden und da liegt eine kleine Kugel Bindfaden auf einem Tischchen. Die ist so unscheinbar, die sieht so aus wie ein Teil des Hintergrunds. Habe ich auch mehrmals übersehen, bevor ich da wieder drauf gekommen bin. Aber nochmal zurück zur Bar, also man muss dieses Schild finden, man muss da den Affen hypnotisieren und mitnehmen, man muss da darauf kommen, damit man einen Drink kaufen darf dort, muss man sein Alter nachweisen, dass man 21 ist und dann muss man darauf kommen, den Bibliotheksausweis vorzuzeigen, den man sich vorher hat anfertigen lassen. Da bin ich aus irgendeinem Grund auch ewig nicht drauf gegangen. Auch in der Bar muss man sich den grünen Drink mixen lassen, beziehungsweise muss ihn selber dann zusammenstellen, der dafür notwendig ist, um den Spuckwettkampf zu gewinnen. Also alles führt irgendwie bei der Bar zusammen, was schwierige Rätsel sind, sagen wir mal. Und davon gibt's halt doch das eine oder andere im Spiel.
Es sind halt wirklich viele Rätsel von sehr unterschiedlicher Witzigkeit und sehr unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Und wenn da ein paar unglücklich zusammenkommen, dann hat es schon seine schwierigen Stellen. Und das gleicht es eigentlich im Wesentlichen ja nur dadurch aus, dass du halt einfach so viele Rätsel gleichzeitig angehen kannst, dass du immer eine Chance hast, nochmal wegzugehen und was anderes zu machen. Aber das Problem, das du ansprichst mit der Sichtbarkeit von Gegenständen, ist ein grundsätzliches, was meines Erachtens im Grafikstil begründet liegt. Darüber sprechen wir dann gleich nochmal kurz, wenn wir zur Grafik kommen.
Ja, da können wir gleich hingehen. Ich wollte nur vorher nochmal ein Rätsel schildern, das eigentlich ein sehr schönes ist. Aber da muss man auch erstmal draufkommen auf diese Dinge. Ja, das ist der Spuckwettbewerb da auf Booty Island. Schöne Idee eigentlich, ja, dass es da ein Wettspucken gibt. Passt auch in dieses Piratenszenario. Da kann Guybrush dann mitmachen.
Oh, ey, boah, so ein Kinderhumor, ey, meine Herren.
Ja, und? Worauf willst du hinaus?
Nee, ist alles gut.
Da kann Guybrush dann hingehen und dann fragt der Wettbewerbsleiter, wie er denn heißt. Und dann hast du einen Multiple-Choice-Dialog und dann kannst du zum Beispiel sowas sagen wie, man nennt mich den Spuckmeister oder ich bin Spuckus Maximus der Dritte. Das trifft schon wieder genau meinen Humor. Ja, das fand ich sehr schön. Und dann ist es ein dreiteiliges Rätsel. Damit du tatsächlich den Preis gewinnst, als derjenige, der am weitesten spuckt, musst du auch am weitesten spucken. Da stehen drei Fähnchen schon da von den vorhergehenden Teilnehmern und du musst weiter spucken als die am weitesten entfernte Fahne. Und das ist ein dreiteiliges Rätsel. Um das zu erreichen, musst du erstens den Spielleiter ablenken und die Fähnchen verstellen, sodass die ein bisschen weiter vorne stehen. dann musst du dir einen grünen Drink mixen in der Bar von Scap Island. Und der Hinweis darauf ist, dass du in der Bibliothek ein Buch finden kannst, das darauf hinweist, dass grüne Tränke die Spucke dick machen. Man kann sich vielleicht auch noch daran erinnern, dass am Anfang des Spiels Largo ja mal gegen die Wand gespuckt hat und er hat vorher einen grünen Drink getrunken und dann spuckt er da durch den ganzen Raum bis an die Wand. Aber das ist schon einer von diesen Punkten, da musst du erstmal drauf kommen, ja. Und dann ist es das aber immer noch nicht, dann gibt es noch ein drittes Element. Und jetzt sind wir bei dem, was ich vorher gesagt habe. Das ist ein Echtzeitelement. Denn dir wird auf der Insel immer mal wieder gesagt, dass es auch vom Wind abhängt. Und der musst du also abwarten, bevor du den Spuckbefehl gibst, bis mal wieder eine Windböe kommt. Das ist zu erkennen, zum Beispiel am Flattern von so einer Gürtelschärpe von einer der Frauen in der Zuschauermenge. Und in diesem Moment, wo der Wind bläst, musst du dann den Spuckstart geben, sozusagen.
Musst du losspucken.
Den Spuckstart geben, was rede ich denn? Ja, so. Also 10 Punkte für alle von euch, die sich daran erinnert haben. Die anderen kriegen 0.
Ich habe das durch Zufall gelöst an der Stelle. Ich habe einfach zufällig zum richtigen Zeitpunkt gedrückt und hinterher in der Lösung nachgelesen, warum ich das versehentlich geschafft habe.
Ja, das kann auch passieren, ja.
Ich habe das total übersehen, dass sich diese Schärpe bewegt. Also das ist auch so natürlich an der Stelle, weil die Charaktere bewegen sich ja ein bisschen. Ja, die haben ja ein bisschen Animationen. Mir war das überhaupt nicht klar, dass das jetzt relevant ist. Und es ist ja auch, wie du sagst, die einzige Stelle, in der sowas relevant ist.
Ja, genau, es ist die einzige Stelle. Das macht das Rätsel nicht so toll. Ich finde die Hinweise darauf, dass da jetzt hier überhaupt Wind weht, gibt es praktisch keine. Es gibt keinen Soundeffekt, meiner Erinnerung nach, der darauf hinweisen würde, es ist wirklich nur rein visuell. Es wird auch nicht weiter thematisiert, sondern du hast halt diese verstreuten Hinweise darauf, da eins und eins zusammenzuzählen, ist wirklich schwierig. Und weil es eben auch einzigartig ist, weil es vorher nachher nie Timing-Rätsel gibt, ist auch nicht zu erwarten, dass es hier auf einmal auf Timing ankommt. Eigentlich ist das wirklich ein Ziegenrätsel. Ihr wird auf einmal etwas abverlangt, was dir vorher und nachher im Spiel nie abverlangt wurde und von dem du gar nicht weißt, dass es existiert, nämlich eben ein Timing-Element.
Naja, nicht so schlimm. Was wir übrigens gar nicht groß erwähnt haben, aber was die ganze Zeit versetzt weiterläuft, während du schon deine Rätsel die ganze Zeit löst. Am Anfang des Spiels wurde immer mal auf Largo gegengeschnitten und jetzt wird immer gegengeschnitten auf LeChuck. Zu dem Zeitpunkt, als du dir LeChuck im Traum begegnet, weißt du schon, dass LeChuck noch lebt. Der Spieler weiß es schon. Guybrush wusste es noch nicht. Ich als der Spieler weiß schon, dass LeChuck noch lebt, weil es kommt eine Zwischensequenz, die ihn auf seiner Festung zeigt. Und dann trifft er mit Largo zusammen und dann kommentiert er da gegenüber Largo in immer neuen Sequenzen, wenn du die Kartenstücke gefunden hast. Was? Er hat ein Kartenstück gefunden. Largo, verhindere, dass er noch eins findet. Ah, er hat zwei gefunden. Und so weiter. Ja, du kriegst ihn da immer zu Gesicht und das ist halt ganz schön, weil es dir so ein bisschen den Einsatz erhöht. Vorher hast du halt einfach in deinem eigenen Tempo nach The Whoop gesucht. Und jetzt weißt du, hier ist es schon irgendwie ein Rennen gegen die Zeit. Stimmt hier irgendwas nicht? LeChuck ist hinter mir her. Irgendwas passiert da und Largo wird mir irgendwas Böses antun vielleicht, wenn ich hier nicht schnell genug bin oder das nicht richtig mache. Es wird aber nie erklärt, warum er jetzt so aussieht, oder? Warum er jetzt ein Zombie-Pirat ist und kein Geisterpirat mehr.
Doch, weil er ja nun eine Weile vor sich hingerottet ist in seinem Grab.
Ach genau, und er beschreibt auch noch, wie unangenehm das ist, dass sein Geist in diesem verrotteten Körper fahren musste.
Ja, da macht das Spiel nicht ganz so viel draus, aber Guybrush, wie du schon sagtest, weiß ja gar noch nicht, dass LeChuck wieder lebt. Und diese Traumsequenz, die ich vorhin beschrieben habe, ist ja auch nur eine Ahnung davon, dass LeChuck wieder da ist. Er hat aber Angst vor ihm, das merkt man. Also der kommentiert das und es gibt auch nochmal eine Szene auf Booty Island, da ist ja Fasching gerade und die Leute sind verkleidet und da begegnet er einer Wache, die als LeChuck verkleidet ist. Und auch das bringt ihn hier in den Wahnsinn, den Guybrush. Ja, der hat richtig Bammel davor, dass LeChuck wieder zurückkommen und sich an ihm rächen könnte, was ja dann auch passiert. Hat er zu Recht Angst davor.
Hätte man das eigentlich am Anfang wissen können, weil wer es gespielt hat, erinnert sich vielleicht, Guybrush ist ja daran schuld, dass LeChuck wiederkommt, weil Guybrush hat nämlich von damals aus dem ersten Spiel quasi den Bart von LeChuck mitgenommen, den lebenden Bart, der noch so zuckt und so und mit den Haaren kuschelt. Den Bart hat er die ganze Zeit im Inventar und zeigt ihn dann Largo, nur um anzugeben.
Den hat er nicht im Inventar.
Nee, hat er so dabei. Stimmt, hat er nicht im Inventar.
Den zieht er einfach so aus dem Nichts.
Den hat er einfach so dabei, genau. Und du wusstest es gar nicht. Und dann in einer automatischen Dialogsequenz zieht er den raus und zeigt den Largo nur, um anzugeben. Völlig ohne Sinn. Das bringt nichts, ja. Nur weil es so ein schauderhafter Angeber ist. Wir müssen noch ein bisschen über die Persönlichkeit von Guybrush sprechen,
ey. Ja.
Und Largo so, ach, das ist ja alles, was ich brauche, um LeChuck wieder zu erwecken. Und nimmt ihn weg und haut ab. Und dann hat Guybrush noch so einen komischen Moment, so, ob das jetzt richtig war. Also da gibt's schon so ein Foreshadowing zumindest darauf, was da noch passieren wird. Und man weiß es natürlich dann, ja.
Ja, lass uns mal über die Persönlichkeit von Guybrush reden. Was möchtest du denn sagen dazu?
Mir ist Guybrush viel unsympathischer als im ersten Teil.
Ah, okay. Warum?
Guybrush ist jetzt nicht so richtig eine ausdefinierte Persönlichkeit, finde ich, im ersten Teil gewesen. Aber er ist ein bisschen unbedarft, ganz offenkundig nicht zum Piraten geeignet. Aber er hat so einen Wortwitz und oft einen sarkastischen Spruch auf den Lippen und so. Das war schon insgesamt irgendwie so passend. Und jetzt ist er erstmal richtig ein Angeber, weil die ganze Handlung kommt ja nur in Gang. Die wesentlichen Sachen der Handlung passieren nur, weil er angeben muss. Diese ganze Suche nach Big Whoop fängt überhaupt nur an, weil er angibt. LeChuck wird wieder erweckt, weil er angibt. Das ist alles nur dadurch ausgelöst. Und dann, und das habe ich wirklich nicht mehr gewusst von früher und war echt eine ganz kleine Sekunde schockiert, wie der den Wally behandelt. Der Wally ist dieser Kartentyp, der in Woodtick wohnt und da dieses Kartengeschäft hat und dem total hilft, ja, diese Karten zu entschlüsseln und ihm auch Sachen erzählt über Big Whoop und so. Und der hat ein Monokel. Das setzt er immer auf und setzt es wieder ab und setzt es auf und wieder ab. Und dann musst du halt in der Sekunde, wo der das wieder hinlegt, musst du halt zugreifen, nimmst es ihm weg. Und dann wird er ja sehr traurig. Und dachte, ich kann nichts mehr sehen. Ich sehe nichts mehr. Wer hat denn das weggenommen und so? Und Guybrush nimmt das einfach weg. Und das fand ich eine richtige Arschlochtat. War mir so richtig ein bisschen unangenehm. Und ich dachte, es wird doch jetzt noch irgendwie lustig aufgelöst oder so. Aber nee, habe ich halt mitgenommen. Und wir wollen nicht vergessen, dass er Stan den harmlosen Verkäufer in den Sarg einnagelt und dann nicht wieder rausholt. Und das ist nicht mal das Schlimmste. Weißt du, was das Schlimmste ist, was er im ganzen Spiel tut?
Was ist das?
Das Allerschlimmste ist, am Ende kommt er ja wieder mit Wally zusammen und dann sagt er zu Wally, du, ich muss dir was gestehen. Und dann da habe ich eine Sekunde so gedacht, oh Gott, kann ich jetzt das Spiel kaputt machen, indem ich jetzt das gestehe und dann hilft er mir nicht. Das ist ja klar, das geht ja nicht in diesem Spiel. Und dann sagt er, ich muss dir was gestehen. Und du denkst, jetzt gesteht er seine unheilvolle Tat des Monokel-Diebstahls. Und dann sagt er, Captain Deadhead hätte das Monokel geklaut. Und dann dachte ich, ey, boah, was für ein Arschloch-Move. Meine Herren, ganz unangenehm will ich gar nicht sein, so ein Böser. Ich bin für LeChuck.
Das ist ein bisschen lustig, dass du das sagst, weil man liest häufiger mal diese Einschätzung, dass Monkey Island als Spiel und auch in dem Helden Guybrush noch unschuldiger und freundlicher gewesen sei und vielleicht auch ein bisschen naiver. Und der zweite Teil sei jetzt abgeklärter, düsterer und Guybrush sei jetzt ein richtig soziopathischer Comedy-Adventure-Held.
Naja, das stimmt ja nicht.
Naja, das, was du beschrieben hast, sind ja soziopathische Handlungen, dass er gewissenlos klaut und lügt und Leute zu Schaden bringt und so weiter. Also insofern ist das schon richtig, aber das gilt für den ersten Teil ganz genauso. Ich finde im Gegenteil, es hat sich zwischen diesen beiden Spielen eigentlich praktisch nichts verändert. Schon im ersten Monkey Island macht Guybrush solche Dinge. Er betrügt, er stiehlt, er betrügt den Ladenbesitzer, die Kannibalen, den Koch, die Gouverneurin. Da kann er sein eigenes Schiff versenken mit der Crew drauf. Das kümmert ihn ja auch nicht. Und auch das erste Monkey Island ist schon ein düsteres Spiel. Mal ganz abgesehen davon, dass es überwiegend bei Nacht spielt, aber das hat diesen abgetrennten Navigatorkopf, der noch am Leben ist. Das hat die Geister beraten, das hat gruselige Elemente. Das beginnt ja schon damit, das Spiel, dass du ein Code Wheel hast, auf dem du einstellst, welcher Pirat zu welchem Datum hingerichtet wurde. Ja, da ist das Thema schon gesetzt. Also Monkey Island 2 ist da eine völlig lineare Fortsetzung. Das ist der gleiche Typ mit den gleichen Einstellungen, den wir im ersten Spiel auch hatten, halt nur ein bisschen älter. Also ich will das ja nicht absprechen. Das ist sicher richtig, dieses Gefühl, das du ihm gegenüber hattest. Ich verstehe nur nicht ganz, wo die Leute, die das jetzt in der Rückschau so betrachten, sagen, ja, das hatte ich im ersten Monkey Island aber noch nicht. Weil ich sehe den Unterschied ehrlich gesagt nicht zwischen dem Charakter. Und auch das, was du meintest mit, ja, er ist jetzt so überheblich, er versucht die ganze Zeit seine Geschichte da zu erzählen. Guybrush ist ein Charakter, der gekennzeichnet ist durch Selbstüberschätzung. Das ist im ersten Teil so, wo dieser Jüngling da auf der Insel ankommt und sagt, so, ja klar, ich besiege jetzt die Schwertmeisterin, natürlich, ich werde jetzt hier Pirat. Selbstüberschätzung und einer Unfähigkeit, die Realität wahrzunehmen. Er sieht seine eigene Sicht auf die Dinge. Und logischerweise, dann im zweiten Teil setzt es sich darin fort, dass er gefangen ist in gewisser Weise in seiner eigenen Sicht der Realität und geprägt von dieser Selbstüberschätzung, dass er halt sich für das größte Kaliber hier in der ganzen Gegend hält. Und daraus speist sich ja auch der Humor, dass diese Fallhöhe aufgebaut wird in seiner Selbsteinschätzung, in seiner Selbstwahrnehmung, und die zerschellt ja die ganze Zeit an der Realität und an der Fremdwahrnehmung. Deswegen wird er ja auch immer wieder zum Opfer von Witzen und von Slapstick-Humor. Das ist aber in beiden Spielen so. Das gibt sich nichts, meiner Meinung nach.
Ja, jetzt fällt mir auch ein, dass du das bei Monkey Island 1 auch schon gesagt hast, dass er soziopathische Züge hatte, obwohl ich gar nicht dabei war. Muss mir irgendjemand erzählt haben.
Ich erzähle dir die Geschichte nochmal, pass auf.
Ja, das ist schon richtig. Mir kam das nicht so vor, so stark. Und ich glaube auch, es hat zwei Komponenten, weswegen es mir hier jetzt so viel stärker erscheint. Zum einen habe ich das Spiel in der VGA-Version mit Sprachausgabe gespielt. Und ich finde, da wird das Klagen von Wally nach dem Fehlen des Monokels nochmal ganz anders wirksam, wenn der dann mit kleiner Stimme sagt, dass sein Monokel fehlt. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn du das nur liest als Schrift auf dem Bildschirm. Und es gibt ja hier eine ganze Passage, wo er Elaine wieder trifft und es klar wird, dass sie diese Beziehung beendet hat, weil sie ihn doof findet und weil er sich nicht gut verhalten hat. Und da gibt es wahnsinnig viele unangenehme Dialogoptionen, die du zur Wahl hast. Und das hat es, glaube ich, auch nochmal
gefärbt. Nein, die sind doch nicht unangenehm. Ich habe mir hier genau diese Szene extra rausgeschrieben als Beispiel für den Humor des Spiels. Und ja, ich verstehe, wo du herkommst. Das ist schon ein bisschen eine schmerzhafte Szene. Da treffen Guybrush und Elaine in ihrem Haus wieder aufeinander. Es spielt im Hintergrund auch noch die Liebesmelodie aus dem ersten Teil, also Elaines Melodie. Es ist eigentlich die Zeit für große Gefühle. Er bedeckt sie auch mit allerlei Kosenamen, Mäusezähnchen und Schmusebacke und so weiter. Und sie will nichts davon hören. Und die gesteht ihm dann eben, dass sie damals weggezogen ist und ihre Adresse auch gleich geändert hat, ohne was zu sagen. Also große Dramatik, und dann kommst du in die Dialogauswahl und eine der Optionen, die du dann sagen kannst, ist: Schön, dich mal wieder zu sehen. Gibt's was zu essen? Und da musste ich richtig lachen, als ich das gelesen habe, weil das passt wunderbar dazu, wie hier aus dieser schön aufgebauten Situation sofort wieder die Luft rausgelassen wird, mit dem Mittel von Guybrushs Unfähigkeit, diese Situation richtig zu lesen. Und ja, das kann man beklagen, dass dieser Charakter ein unempathischer Charakter ist, der es auch erträgt, wenn er neben ihm Wally jammert oder seinem Sarg eingesperrt ist. Und vielleicht ist der qualitative Unterschied zum ersten Teil, dass wir hier in diesen Szenen auch mal die Auswirkungen zu sehen bekommen und zu hören bekommen von seinen Taten, was ja normalerweise nicht passiert. Aber es passt trotzdem zum Charakter. Ja, und dann kann er so Sachen sagen, während diese Dramatik zwischen Elaine und ihm da gerade ist, dieses Wiedersehen, dann kannst du ihn Sachen sagen lassen wie: Warum ziehst du denn nicht was Gemütlicheres an? Oder will ich mir das ein oder hast du zugenommen? Und ich fand das hervorragend. Ich fand das wunderbar, wie Guybrush hier völlig falsch auf die Situation reagieren kann. Das ist ja meine Wahl, ob ich ihm das sagen lasse oder nicht.
Ja, mir war das unangenehm, dass es diese Optionen gibt. Ich weiß auch nicht warum.
Weil du verklemmt bist.
Ja, wahrscheinlich. Also mir war dieses ganze Gespräch unangenehm. Und wie gesagt, mir war es unangenehm, ihm das Monokel zu klauen. Mir war es unangenehm, dass da hinterher dieser Gag aufgebaut wird, dass der falsche Name da gesagt wird und er es dann doch nicht gesteht. Also Stan war nicht so schlimm, Stan nervt halt. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es im ersten so war, auch beim Wiederspielen nicht, dass ich da so unangenehme Gefühle hatte. Ich schon klar, dass der Guybrush ein Fatzke ist auf seine Art und halt seinen eigenen Vorteil immer sieht, aber ich hatte es da eher den Eindruck, es ist sowas, wie das halt in Adventuren immer ist. Du nimmst ja immer allen Leuten alles Mögliche weg und nimmst halt Gegenstände mit, die dir gar nicht gehören oder so. Und hier hatte ich das Gefühl, dass er so richtig noch spezifische Sachen macht, die ich so nicht machen wollte, aber nein, also vielleicht habe ich es auch überinterpretiert. Aber das Audio, wir müssen uns nochmal das Klagen von Wally anhören. Ich sage dir, herzzerreißend.
I'll never be able to afford a new one. How am I supposed to work? Dang. I'm such a dope. Can't I do anything right? Oh, shoot. I bet my mom would help me find it, if she were alive.
ich spreche dir das natürlich nicht ab. Das ist legitim, wenn das Spiel so auf dich wirkt. Gerade bei den Dialogen würde ich noch sagen, naja, das ist natürlich auch ein bisschen die Wahl des Spielers, weil du musst ja viele von diesen etwas gemeineren Dialogoptionen in der Regel nicht sagen, sondern gibt auch andere hier bei der Szene mit Elaine zum Beispiel. Da muss man sich bei ihr entschuldigen, damit diese Szene weitergeht. Aber das ist noch nicht mal das Beste übrigens an der Elaine-Szene. Es gibt da etwas, wo ich finde, dass Monkey Island aus heutiger aktueller Perspektive des Jahres 2023 den Test der Zeit überraschend gut bestanden hat. Denn weißt du noch, wie Guybrush Elaine eigentlich gegenübertritt in der Szene?
Genau, er hat ja ein Kostüm an.
Und das ist?
Und das ist ein Kleidchen, also so ein schulterfreies Kleidchen.
Ein Cocktailkleid, so ein lila Cocktailkleid, genau. Das ist der Gag, dass er im Kostümverleih nur noch ein reserviertes Kostüm übrig ist. Das löst er dann ein und dann entpuppt sich das als Kleid. Also das ist eine Crossdressing-Szene. Dann läuft Guybrush in diesem Kleidchen aber noch mit seinen Piratenstiefeln rum. Und das ist ein unangenehmer Moment, fand ich. Jetzt, als ich das wiedergespielt habe, ich hatte mich da gar nicht richtig dran erinnert, was das war. Und dann dachte ich, ach scheiße, oh nein, jetzt kommt das. Jetzt kommt so ein Klischee-Humor, wo dann darauf rumgeritten wird, dass er da jetzt als Frau rumläuft oder als Frau angezogen ist. Und überraschenderweise passiert das nicht. Nicht nur, dass das Spiel das völlig kommentarlos hinnimmt, dass er jetzt hier in einem Kleid rumläuft, sondern im Gegenteil, die Spielwelt reagiert da schon drauf, aber positiv. Also er bekommt Komplimente, er selbst findet das Kleid super, er sagt, was für ein wunderschönes Kleid. Eine Wache sagt, ach, das ist ja niedlich und die Stiefel passen wunderbar dazu. Und in dieser Szene mit Elaine, die ich gerade beschrieben habe, mit dieser ganzen Dramatik, mit dieser Konfrontation, da steht Guybrush die ganze Zeit in diesem Kleid da und es spielt überhaupt keine Rolle. Es wird in keiner Sekunde thematisiert, Elaine reagiert da nicht drauf, für ihn macht es keinen Unterschied. Und es gibt dieser ganzen Situation gleichzeitig natürlich nochmal ein Element der Komik, aber auf der anderen Seite auch ein überraschendes Element von Normalität. Ja, also dass er hier jetzt in einer Cross-Dressing-Situation auftaucht, ist in dem Spiel völlig normal. Es ist keinen weiteren Kommentar wert. Und das fand ich schön.
Das ist ein bisschen nett, finde ich auch. Also das Spiel lässt ja sonst nicht so viele Gelegenheiten aus, einen kleinen jungen Humor rauszukehren. Und hier macht es es aber nicht. Es ist irgendwie ganz okay. Also es macht es, glaube ich, hauptsächlich, um diese Szene nicht zu belasten, dass es dadurch noch diese zusätzliche Komik gewinnt. Das wertet diese Elaine-Szene schon nochmal auf. Das stimmt schon.
Ja, es macht es, glaube ich, hauptsächlich für diesen Gag im Kostümladen. Und dann ist auch gut. Dann zieht's den natürlich noch konsequent durch, indem halt Guybrush dann länger Zeit das auch anhat, dieses Kostüm. Aber das war's dann auch. Wie fandest du denn jetzt beim nochmal Spielen eigentlich den Humor des Spiels? Es ist hier ein Comedy-Adventure.
Ja, also sagen wir mal so, was typisch ist für ältere Spiele, ist, dass ein großer Teil des Humors aus Popkultur-Anspielungen kommt. Und Popkultur-Anspielungen altern halt logischerweise ganz schlecht. Die werden vergessen. Wir erinnern uns noch an Superhero League of Hoboken, wo ich einen Teil der Gags einfach nicht verstanden habe, weil die auf Amerika der 90er gemünzt waren. Am stärksten sind Spiele immer dann, oder ist der Humor in Spielen, aber auch in anderen Medien, wenn das Medium oder das Werk humorige Situationen in sich aufbaut, mit seinem eigenen Personal, seinen eigenen Running Gags und daraus den Humor zieht. Und ich hatte es so in Erinnerung, so für mich abgespeichert, vorher, Ron Gilbert ist der Popkulturtyp, der macht die ganze Zeit Popkultur-Gags und das wird jetzt bestimmt unerträglich. Und das war's dann nicht. Es waren erstaunlich viele Gags, die so noch ganz gut funktioniert haben, aus sich heraus und aus der verqueren inneren Logik dieser Welt. Und es waren weniger Popkulturanspielungen drin, als ich gedacht habe. Massenhaft Popkulturanspielungen natürlich, aber alle eher klein und nicht so, dass da große Gags drauf basiert sind.
Ja, und es hat selbstreferenziellen Humor, also auf den vorhergegangenen Teil zum Beispiel wird referiert oder auch auf...
Und auf andere LucasArts-Spiele und so.
Genau, von der LucasArts-Spiele oder auch auf LucasArts selbst mit dieser Hotline, die man im Dschungel zum Beispiel anrufen kann auf Dinky Island und so. Ja, das ist auch der Aspekt, der am schwächsten ist von dem Spiel, finde ich auch, immer wenn es selbstreferenziell oder popkulturell ist. Aber wie du schon zu Recht hast, das zieht natürlich viel aus seiner eigenen Spielwelt und seiner eigenen Geschichte und aus der Vielfältigkeit des Humors, die da auch drin ist. Es hat Dialoghumor, Wortspielhumor, die ja teilweise auch in die Rätsel einfließt. Wir haben im ersten Monkey Island dieses berühmt-berüchtigte Rätsel mit dem Navigatorkopf, wo man eine Broschüre hat, How to get ahead in Navigation im Englischen und bekommt dann bei den Kannibalen oder bekommt mit Hilfe dieser Broschüre dann einen Kopf ahead in Navigation. Und hier gibt es zum Beispiel das Wortspiel, mal abgesehen von dem Monkey Ranch, das wir schon erzählt haben, dann möchte der Captain Dredd seinen Talisman wieder haben und sagte, der ist das Auge, das die Welt gesehen hat. Und was ist das Auge, das die Welt gesehen hat, Gunnar?
Was war's nochmal? Die Linse?
Das Monokel.
Das Monokel, ja, genau. Ah, stimmt. Die Linse war der Ersatz des Monokels. Ja, das Monokel von Wally.
Ja, weil der nämlich damit die Karten anguckt, die Weltkarte unter anderem auch. Und damit ist es das Auge, das die Welt gesehen hat. Ja, also solchen Humor hat das Spiel. Es hat aber auch, und das rechne ich Spielen ja immer hoch an, vor allem in der Ära, es hat viel visuellen Humor, es hat Animationshumor, es hat Slapstick, hat diese schöne Szene zum Beispiel da bei der Villa von Elaine. Da gibt's gleich zwei hübsche Szenen, nämlich einmal, wo man von einem Koch ums Haus herumgejagt wird, der da mit einem Schlachterbeil hinter uns her wackelt, während wir ums Haus rumrennen. Oder aber auch diese Szene, wo wir versuchen, das Kartenteil zu stehlen, aus dem Haus rausrennen. Da liegt ein Hund, der schnüffelt uns an und bellt. Dann versuchen wir wegzurennen und der nebenstehende Gärtner wirft einen Rechen vor Guybrush. Der tritt natürlich drauf, haut sich die Stange des Rechens ins Gesicht und ihm rieseln alle Zähne aus dem Mund auf den Boden. Das ist eine typische Tom und Jerry oder Looney Tunes Szene, die wir hier im Spiel haben. Und die ist von vorne bis hinten ordentlich durchanimiert für diesen einen Gag. Und das finde ich immer sehr schön. Und davon gibt's wirklich ganz viele in diesem Spiel.
Meine Lieblingsszene ist, wenn er den Hund einsteckt. Also du kannst diesen Hund, der da bei dem Haus von Elaine rumsitzt, den kannst du halt mitnehmen. Das ist so nett, weil er guckt also verschwörerisch in die Kamera, weil ihm und mir ist in diesem Moment klar, das ist nicht realistisch, dass er den Hund einsteckt. Wir wissen das beide, dass das nicht geht. Und dann zwinkert er dir sozusagen zu, also ist nicht mit einer Animation, aber sozusagen, weil er dich so anguckt und so, dann wird dieses Verständnis hergestellt zwischen ihm und mir, dem Spieler, und dann steckt er den Hund sehr mühsam in der großen Animation doch ein und hinterher ist er in der Tasche. Das hat mich so gefreut, damals schon und diesmal wieder.
Ja, das ist wirklich sehr schön. Was mir fast immer am besten gefällt an Humor ist, wenn in der Spielwelt etwas vorkommt, was offenbar skurril oder absurd ist, aber als Normalität in der Spielwelt einfach hingenommen wird. Zum Beispiel, wenn du durch den Dschungel in Dinky Island läufst und da halt auf einmal geschnittene Büsche sind in Form eines Dinosauriers oder sowas. Oder auch ein berühmtes, berüchtigtes Rätsel aus Monkey Island 2, das Türrätsel, wo du bei einer Tür erraten musst, wo dir ein Türsteher eine Rätselfrage stellt oder mehrere hintereinander und dabei Finger zeigt. Wenn das hier eins ist, was ist dann das? Und dabei zeigt er dir immer Finger von einer Hand. Und diese Finger und diese Hand, die da aus dieser Luke der Tür rauskommt, ist gigantisch groß. Da muss ein Riese dahinter stehen, der 2 oder 3 Stockwerke groß ist. Aber das wird halt einfach so hingenommen. Das ist halt einfach so. Und da fragt niemand danach. Guybrush schon gar nicht. Er löst einfach nur dieses Rätsel. Oder wir als Spieler müssen es begreifen und lösen. Und dann ist auch wieder gut. Und das finde ich einfach schön.
Das stimmt. Also immer wenn es visuell wird, ist es halt immer schöner und es macht super viel Dialoghumor auch. Ron Gilbert hat ja auch gesagt, dass sie das ausgebaut haben für dieses Spiel. Das Indiana Jones und das Monkey Island 1 waren ja die ersten Spiele, die sowas überhaupt gehabt haben. Und er meinte, naja, wenn man halt 4 Antwortmöglichkeiten hat auf eine Frage, dann kann man gleich 4 Witze gleichzeitig machen. Ha? Und das macht es auch oft. Manchmal ein bisschen zu viel, weil manchmal weiß ich dann nicht, wo die Antworten hinführen und muss die dann einfach so mühsam durchklicken. Und es hat echt ein paar Stellen, wo es dich lange in einem Dialog festhält, um dir wirklich viele Witzchen damit zu machen, wo ich gerne aus dem Dialog schon wieder draußen sein wollte, ehrlich gesagt. Aber insgesamt funktioniert das gut durch diese Vielfalt, weil es auch wirklich massenhaft Gags macht. Auch in den kleinen Texten, in der Bibliothek, überall Anspielungen. Hast du bemerkt, dass in der Bibliothek, das ist in der deutschen Version vielleicht gar nicht, aber in der Bibliothek sind halt fast alle der Titel der Bücher sind Alliterationen. Safe Sailing, Things That Taste Terrific on Toast. Ja, ja, okay, es ist nicht so ein starker Gag, aber mei, schon nett, dass sie sich die Mühe gemacht haben.
In der deutschen Version sind dafür eine ganze Reihe Anspielungen drin von Boris auf die deutsche Spielezeitschriftenszene und seine Kollegen auf Heinrich Lenhardt und sowas und auf die Powerplay-Zeit sozusagen und natürlich auch auf die Tatsache, dass Boris das Spiel übersetzt hat. Da kannst du zum Beispiel ein Buch finden, das steht unter dem Stichwort Übersetzungen und der Titel des Buchs heißt Gilberts verdammte Wortspiele von Boris Schneider. Ja, also da entlädt sich der Frust über den Monkey Wrench zum Beispiel. auch in diesem Buchtitel. Das finde ich aber auch wieder ganz nett. Ja, das macht es auch so ein bisschen zeitgeschichtlich. Das ist nicht nur eine Übertragung ins Deutsche, die Boris hier gemacht hat, sondern das ist auch in gewisser Weise eine Anpassung an unseren kulturellen Raum und unsere Referenzpunkte hier, zumindest jetzt mal von dem Klientel von Boris und der Powerplay. Und das fand ich nett. Also da habe ich mich auch damals gut wiedergefunden in diesen Kommentaren.
Ja, das ist nett, genau. Finde ich auch. Insgesamt ist es ein lustiges Spiel und das ist nicht selbstverständlich.
Ja, genau. Es ist ein bisschen weniger verspielt als der erste Teil. Es gibt ein bisschen weniger Überraschungen. Der erste hat ja zum Beispiel auch mal die Texte auf den Kopf gestellt mit Guybrush oder die Verben verändert. Das macht das Spiel an einer Stelle auch, aber da ist es dann nur Spucken, genau. Da gab es im ersten Teil noch mehr Überraschungen, auch so mit dem Interface zum Beispiel. Das macht der zweite weniger bis gar nicht. Aber das ist jetzt nicht so schlimm.
Und was es nicht hat, ist so ein großes, ikonisches Rätselsystem wie das Schwertfechten.
Das ist richtig.
Also es verzichtet auf das Beleidigungsfechten.
Ja, zum Glück.
Gott sei Dank, ja, bin ich vollkommen bei dir. Das ist ja im ersten Teil, also das Ding, über das alle gesprochen haben nach dem ersten Teil. Und der dritte Teil nimmt das ja wieder auf.
Ja.
Der dann ohne Ron Gilbert ist. Aber Ron Gilbert hier selber wiederholt sich nicht. Er nimmt das nicht auf und findet den Humor an anderen Stellen. Und er versucht auch nicht, einen Ersatz dafür zu finden. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch.
Finde ich auch. Habe ich wirklich nicht vermisst. Fand ich gut. Lass uns mal noch schnell über die Grafik und den Sound sprechen, also über die Technik. Ich hatte am Anfang schon gesagt, wir haben es hier mit einem reinen VGA-Spiel zu tun, während der Vorgänger noch EGA beim Release war. Es ist auch insofern ein reines VGA-Spiel, als Monkey Island 2 zwar in EGA gespielt werden kann, das benutzt dann da aber den High-Res-Modus von EGA und nutzt also die VGA-Grafiken, die es dann nur umrechnet für diesen High-Res-EGA-Modus. Es gibt aber keine eigenen EGA-Grafiken mehr. Und diese Grafiken, die wir da sehen, die VGA-Grafiken, die wurden auch mit einer für LucasArts damals neuen Technologie eingefügt, nämlich mit einem Scanner.
Also das ist tatsächlich eine neue Technologie. Vorher wurden die Hintergründe von Monkey Island 1 oder die gesamten Szenen in Deluxe Paint gepixelt, die Pixel einzeln gesetzt sozusagen. Und hier hat jetzt Steve Purcell und die anderen Grafiker haben das gezeichnet auf dem Blatt Papier und dann wurde das eingescannt und dann dabei noch nachbearbeitet. Also die haben die Grafik auf dem Blatt gemalt, richtig mit Stiften und allem und dann noch Sachen dran geschrieben, was man beim Einscannen noch beachten sollte, wie zum Beispiel hier der Sparren von dem Schiff im Vordergrund, der sollte leicht verschwommen sein, damit er so einen grafischen Effekt hat und so. Das ist der Kern dieses Spiels und das hat damals einen sensationell schönen Look ergeben. Total frisch, total klar, super schön. Heutzutage, mir gefällt das weniger gut als der Pixel-Look von Monkey Island 1, aber das ist natürlich der Blick von heute. Damals sah das super aus.
Nee, ich verstehe, was du meinst. Der handgepixelte Look ist klarer, präziser und diese Grafiken hier sind ein bisschen verwaschen. Das ist leider so, aber man muss festhalten, wie du schon sagtest, für seine Zeit war der Detailreichtum von diesen Grafiken phänomenal. Und das ist nicht ganz so gut gealtert heutzutage wie diese Pixelgrafiken. Nichtsdestotrotz, also das war auch gar nicht so einfach und so billig, das einzuscannen. So ein Scanner war damals ein spezialisiertes und teures Tool. Es gibt auch diese eine Szene im Spiel, wo man LeChuck Fragen stellen kann, während man in seiner Festung gefangen ist und an Ketten hängt über dem Säurepool, in den man gleich eingetaucht werden soll. Und eine der Fragen, die Guybrush da stellen kann, ist, warum kosten Adventure-Spiele eigentlich so viel? Und die Antwort von LeChuck ist, naja, eingescannte VGA-Grafik ist ganz schön teuer. Und vermutlich war auch nicht nur das Einscannen mit diesem Gerät teuer, sondern schon auch das Personal, weil wir haben ja vorhin schon erwähnt, im Kern sind es drei Designer-Programmierer, die den Inhalt von dem Spiel entworfen haben. Aber dazu kommt ein Stab von 8 Grafikern und Grafikerinnen plus nochmal 3 mit Additional Art, also 11 Leute für Grafik, 3 Leute für die Komposition, Komponisten, 4 Arrangeure für die Musik. Also das Verhältnis hier von Designern zu den Leuten, die die ganze Technik und den sonstigen Content, Grafik und Sound gemacht haben, ist auch wiederum für die Zeit und für dieses Genre der Wahnsinn. Also, dass das so ein schönes Spiel ist und ein so vielfältiges Spiel mit so vielen Animationen und so vielen Hintergründen und Orten, hat halt auch damit zu tun, dass da ein richtig ordentliches Team dahinter saß für seine Zeit. Da hat LucasArts also keine Kosten und Mühen gescheut.
Ja, sie hatten eine Producerin mit Shelley Day und eine Testabteilung, die auch regelmäßig gespielt hat und Feedback gegeben hat, die nicht nur Bugsuche gemacht hat. So, das war dann insgesamt am Ende ein sehr großes Team. Große Teile der eigentlichen Kreativarbeit um das Spiel herum haben natürlich dann diese drei Leute gemacht, was wir schon gesagt haben. Es nimmt eine Sache weg, die der Vorgänger hatte. Nämlich der Vorgänger hatte noch so große Porträts der Charaktere.
Oh ja, stimmt. Ja. Das ist richtig schade.
In der Vollansicht, die nochmal die Charaktere wirklich in ein bisschen anderen Look gezeigt haben. Also nicht nur als kleine bewegliche Pixelfiguren, sondern bildschirmgroß. So ein bisschen wie in Shadow of the Comet oder in den Legend-Spielen. Und das ist weg. Dafür gibt es halt mehr Animationen und auch mehr Zeichentrick-Szenen, wie du das beschrieben hast bei Rapscallion, der vom Aschehäufchen zum Piraten wieder wird. So schöne animierte Szenen, die so Zeichentrickcharakter haben. Davon gibt es mehr, die Explosion von der Basis von LeChuck und sowas. Und es nimmt sich an ein paar Stellen auch einfach mehr Zeit, um einfach auch Bewegung darzustellen. Also ist jetzt nicht so sehr ein technisches Element, aber dass du drei Bildschirme zur Voodoo-Dame fährst, wo du immer so ein bisschen so einen ruhigen Moment noch hast. Oder dass du, wenn du tauchst im Meer von dem Boot von Captain Kate, um den Schatz zu finden, dass du da einfach zwei Bildschirme tief runtersinkst, animiert, wo du nichts machen kannst, das ist nicht interaktiv, das ist wie so eine Zwischensequenz, wo du einfach runtersinkst und wo dir nochmal gezeigt wird, dass du hier Distanzen zurücklegst und dass du dich in der Welt bewegst und dass du nochmal eine andere Perspektive hast. Also da ist der Aufwand in eine andere Richtung geflossen und in Animationen, es hat einfach viel mehr kleine Animationen als der Vorgänger. Auch wirklich Animationen, die für einen Gag halt sind, wie das mit dem Hund oder so. Gut, das kommt auch noch später, wenn er nochmal was anderes einsteckt, was Großes. Also viele kleine Sachen, es fliegt ihm das Toupet hoch, wenn er sich erschreckt oder er kratzt sich oder also all die Bewegungen um die Figur Guybrush herum, davon gibt es sehr viel.
Ja, ich mag das immer, wenn das Spiel so kleine Details hat. Diese Unterwasserszene, die du gerade beschrieben hast, wo man zu dem Wrack der Mad Monkey runtertaucht, das ist ja eine Szene, da unten bist du vielleicht 10 Sekunden. Da steckst du diese Galionsfigur ein, steigst auf den Anker und bist wieder hoch. Das ist ein Schauplatz für ein einziges schnelles Rätsel, also eigentlich einen Gegenstand holen und dann ist wieder vorbei. Aber du kannst da unten auch einfach mal stehen bleiben und gucken, wie diese Szene animiert ist. Das ist nämlich wunderschön. Da steigen Luftblasen auf im Vordergrund und da ziehen in mehreren Ebenen Fische vorbei, Oktopusse vorbei, im Hintergrund, im Vordergrund. Die können ihre Richtung wechseln, die können sogar von hinten nach vorne schwimmen. Und wenn du eine Weile wartest, dann kann es mal passieren, ganz selten mal, dass ein Kugelfisch vorbeischwimmt. Und wenn der dem Guybrush zu nahe kommt, dann bläst er sich auf und dann schwimmt er wieder weg. Ich würde davon ausgehen, dass die allermeisten von euch das nie gesehen haben. Das ist aber so schön, dass das da drin ist. Es ist eine wunderbar animierte Szene und die meisten von uns gehen da kurz runter, holen sich diese Galionsfiguren, sind wieder raus.
Ich bin da schön 4-mal runtergetaucht, weil ich zu blöd war, mir 2 Zahlen zu merken. Und dann gedacht habe, ah, nicht 86, 84 war es, nochmal getaucht. Ah, nee, nicht 86, 82 war es, ah, nochmal getaucht. Naja, und dann habe ich nachgeguckt, was es wirklich war.
Sehr gut.
Das Rätsel ist, dass man halt Koordinaten anwendet und dann zu denen fährt und dann da taucht, an den richtigen Koordinaten.
Ja, jetzt hat man schon eine neue Technik mit dem Scannen, wie es sich niedergeschlagen hat in dem Grafikstil. Ansonsten hatten wir ja auch schon gesagt, ist die Engine eigentlich die gleiche. Ist ja auch einer der Gründe, warum das ganze Spiel in einem Jahr dann fertig war. Aber es gibt ja doch eine technologische Neuerung in dem Spiel. Sogar eine ziemlich spektakuläre, finde ich. Und das betrifft die Musik. Monkey Island 2 ist nämlich das Debüt des iMuse-Systems.
Genau, das ist nämlich wirklich eine Engine. Das heißt ja auch schon so. iMuse steht für Interactive Music Streaming Engine. Und das ist das interaktive Musiksystem, das diese Effekte herstellen kann, über die wir in unserem kleinen Rundgang durch Woodtick gesprochen haben. iMuse wurde entwickelt zwischen Monkey Island 1 und Monkey Island 2 von den Komponisten Michael Land und Peter McConnell. Vielleicht muss man kurz was zu dem Land sagen. Der ist so ein musikalisches Multitalent. Der hat in Harvard Musik studiert und parallel Informatik. Ja, Leute, die so was Kreatives und was Informatisches können, bin ich immer wahnsinnig beeindruckt. Ja. Der hat dann 1987 seine erste Stelle angetreten bei Lexicon. Das ist eine Firma, die stellt Audioprozessoren her. Gibt's heute noch. Machen so Aufnahmegeräte für den Profigebrauch. Die gehören heute zur Harman-Gruppe. Und die hatten so MIDI-Geräte und die hatten ein eigenes Betriebssystem dafür und hatte an diesem Betriebssystem gearbeitet, da noch neue Erweiterungen für geschrieben und so. Und dann 1990 kam er zu Lucasfilm Games, wurde da der erste Musiker und Audiotechniker für die ganze Firma und hat dann gleich als ersten Auftrag gesagt, so, in 5 Monaten kommt Monkey Island raus, mach mal die ganze Musik. Und dann hat er diese ganze sensationelle Monkey Island Musik geschrieben, die du ja schon ausreichend gelobt hast, auf einen Satz da so, und dann hat ihm das aber nach seinem eigenen Vernehmen nach nicht gefallen, wie die Musik und die Aktionen auf dem Bildschirm abweichen. Er hat in einem Interview beschrieben, dass die Idee, dass irgendwie über ein System zu regeln, dass das ihm kam während der Beleidigungsgefechte, weil er dachte, das müsste sich doch jetzt die Musik verändern, wenn die aufeinander reagieren. Ja, mit der Reaktion müsste das kommen und mit der Reaktion müsste das kommen. Aber das ging halt technisch nicht.
Ja, und das löst dann also dieses iMuse-System. Das ist nämlich eigentlich dafür gedacht, um Handlungen vom Spieler zu verbinden mit Reaktionen der Musik. Das System selbst ist patentiert, also schon in Monkey Island 2 steht Patent Pending mit drin. Es dauert ja immer eine Weile, bis solche Patente dann auch genehmigt werden. 1994 war das dann der Fall. Und das System wird also ein Teil der Scum Engine, wird aber nicht nur dort verwendet. Auch in X-Wing zum Beispiel ist es auch mit drin. Also was macht das jetzt, dieses iMuse-System? Na, wichtig ist, die zugrunde liegenden Musiken, die Kompositionen, müssen im MIDI-Format sein. Das ist ein Musikformat, ja, wo Notationen und Effekte in einer standardisierten Sprache sozusagen hinterlegt sind. Und es kann dann mit MIDI-Geräten ausgegeben werden. Auf dem PC zum Beispiel über eine Adlib-Karte, also diese FM-Synthese über Adlib oder Soundblaster. Oder wenn man eine Roland-Karte damals hatte, also eine, wo Musikinstrumente gesampelt drauflagen in Soundboards, dann konnte man das auch damit abspielen. Und diese MIDI-Kompositionen, die werden durch iMuse jetzt zusätzlich noch angereichert um Entscheidungsstellen, also einen Entscheidungsbaum sozusagen. Wenn im Spiel, in der Spielhandlung bestimmte Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass Guybrush von einem Raum in den anderen wechselt, dann gibt es in den Kompositionen so Punkte, an denen Verzweigungen stattfinden können. Zum Beispiel, in denen ein Übergangsthema auf einmal eingespielt werden kann und das wiederum dann in eine zweite Melodie mündet. Oder das können aber auch Punkte sein, wo ein Instrument dazugeschaltet wird oder abgeschaltet wird. Denn in diesen MIDI-Tracks sind die Instrumente einzelne Spuren. Oder das kann auch ein Punkt sein, wo die Musik einfach nochmal wiederholt wird, wo das in einen Loop geht und so weiter. Das Wichtige ist, dass diese Auslöser von diesen Verzweigungen, dass die eben kombiniert sind mit Handlungen im Spiel. Vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn wir da nochmal ein Beispiel nehmen dafür. Und zwar das, was du vorhin schon mal kurz beschrieben hast, die Szene, wo man durch den Sumpf rudert in einem Sarg, um das Haus der Voodoo-Priesterin zu erreichen.
Genau, also im ersten Monkey Island-Spiel von 1990, da hatte die Voodoo-Priesterin schon ein einprägsames musikalisches Thema bekommen. Wir erinnern uns, das klang so. Und in Monkey Island 2 muss Guybrush jetzt in die Mitte eines Sumpfes rudern, um diesen Unterschlupf von ihr zu betreten. Sie wohnt jetzt woanders als in Teil 1, ist umgezogen, wie so viele Figuren hier. Und während er diesen Sumpf durchquert, werden nacheinander verschiedene Instrumente zu dem Sumpfsound, das ist keine Melodie, das ist nur so ein Ambient-Sound, werden verschiedene Elemente hinzugefügt. Und die Musik, die sich allmählich durch diese Instrumente, durch das Hinzufügen zusammensetzt, während sich Guybrush der Voodoo-Dame nähert, ist die Musik ihres Themas. Die wurde in einer angepassten und vielleicht ein bisschen ausgefeilteren Form aus dem ersten Spiel übernommen. Und so wie Largo mit seinem Thema auftrat, wie wir das beschrieben haben, auf der Brücke, so ist das jetzt auch bei der Voodoo-Lady. Ihre MIDI-Elemente werden aktiviert, wenn sich der Spieler der Hütte nähert, und die Komposition wird dabei vollständig. Und die letzten Teile werden dann hinzugefügt, wenn der Spieler die Hütte betritt. Musik.
das ist so subtil, dass einem das gar nicht unbedingt bewusst auffällt, wie die Musik sich hier zusammensetzt und auch wieder auseinandergeht, wenn man dann wieder den Weg zurückgeht. Und das tollste Element daran ist aber, dass das Spiel einen bestimmten Moment in diesem ganzen Pfad, also durch den Sumpf und in das Haus der Voodoo Lady, mit einem kurzen musikalischen Jingle sozusagen untermalt, nämlich wenn man unter diesem Pfahlhaus angekommen ist, das so den Gestalt eines Totenschädels hat, aus dem Wasser taucht dann auf einmal eine hölzerne Plattform auf, die sozusagen der Unterkiefer ist von diesem Totenschädel und hebt den Sarg mit St. Guybrush drin nach oben in das Haus hinein. Und für diesen Moment gibt's einen kleinen musikalischen Jingle, nämlich so eine Panflötentriole. Diese Panflötentriole ist also auch ein Element in der Musikspur von dieser Melodie. Und in dieser Musikspur kommt an bestimmten Stellen immer wieder diese Triole, die ist aber ausgeblendet, diese Spur, also dass man das nicht hört. Und nun muss das Spiel also diese Spur kurz einblenden, die Triole spielen, wieder ausblenden, ja, und das am richtigen Moment, nämlich in dem Moment, wo Guybrush da hochgehoben wird. Und in dem Fall wartet also nicht die Musik auf den richtigen Moment im Spiel, sondern das Spiel wartet auf den richtigen Moment in der Musik. Das heißt, diese Sequenz, wo Guybrush unter diesem Pfahlhaus steht und jetzt der Unterkiefer nach oben gehen soll, die wird so lange verzögert, diese Animation, bis die Musik an der richtigen Stelle ist, um die Triole zu spielen. Und das finde ich hervorragend, ja. Und das ist also so viel Aufwand für sowas Winziges. Mir ist es vorher überhaupt nicht bewusst geworden, dass dieser Soundeffekt, dieser kurze musikalische Einspieler im Zusammenhang mit dieser Animation steht. Aber so ist es.
Spektakulär. Also wenn man genau darüber nachdenkt, geht es ja fast nicht anders, so ein kleines Element einzuspielen, weil es muss ja auf den Rhythmus passen. Und wenn man dann halt will, dass es zu einer einzelnen kurzen Bewegung passt, die ja auch nur eine Sekunde lang ist, ja, wenn das Hochfahren dieser Plattform einsetzt, dass sie da das dann so konsequent machen. Also diese iMuse-Technologie kann nicht nur die Musik koordinieren, sie kann auch das Spiel pausieren, bis es wieder auf dem Rhythmus ist. Das ist ganz schön spektakulär.
Ja, der beste Einsatz von iMuse ist auch gleich der erste eigentlich, nämlich das Wood-Tick, was wir euch vorhin vorgespielt haben, wie hier mehrere verschiedene Melodien ineinander übergehen, Kompositionen ineinander übergehen und die Dynamik, die sich daraus ergibt, das Klangbild, das sich daraus ergibt, das ist beispielhaft. Das hat auch kein anderes LucasArts-Spiel mehr erreicht. Ja, vielleicht, weil auch da der Aufwand im Verhältnis zum Ertrag, glaube ich, einfach relativ hoch war. Du brauchst halt doch ziemlich viel Musik dafür, um das alles so fließend ineinander übergehen zu lassen. Aber toll, dass wir zumindest Wood-Tick bekommen haben. Wie gut das ist, sieht man übrigens auch nochmal, wenn man das mit der Special Edition vom zweiten Teil, wann kam die raus? 2010 oder 11, glaube ich. Also viele Jahre später. Dafür wurde der ganze Soundtrack neu aufgenommen und zwar jetzt mit echten Instrumenten als digitaler Soundtrack. Also nicht mehr als MIDI-Musik. Und was man der Special Edition aber hoch anrechnen muss, ist, dass sie trotzdem versucht haben, die Dynamik in Wood-Tick in der Musik auch mit dem digitalen Sounds zu erhalten. Also auch hier Übergänge einzuspielen, auch hier Variationen der Themen einzuspielen. Und das Spiel löst es dann halt so, dass es im Verlaufe eines einzelnen Musikstücks mehrere Punkte gibt, an denen so ein Übergangspfeil quasi eingespielt werden kann und das dann wieder in die nächste Musik übergeht. Aber davon gibt es nicht so viele. Das heißt, wenn man in der Special Edition zwischen zwei Orten wechselt, dann kann das ein paar Sekunden dauern. Da ist Guybrush schon längst an dem nächsten Raum angekommen, bis dann tatsächlich auch die Musik ankommt. Die zieht also so ein bisschen mit Verzögerung hinterher. Das ist im Original mit den MIDI-Spuren nicht der Fall. Da ist der Übergang fast unmittelbar in der Musik. Die reagiert flexibler, weil es halt MIDI-Musik ist und weil sie da damals viel mehr dieser Übergangspunkte reingesetzt haben, als es in der Special Edition der Fall ist.
Thank you.
ist so abgefahren, dass da ein Produkt von 1992 ist und das hat eine technische Errungenschaft, die so dann nicht mehr erreicht werden kann 20 Jahre später.
Ja, genau.
Also hauptsächlich natürlich auch wegen der ganzen schieren Mühe, die die gemacht haben. Also durch die vielen Variationen ergeben die ganzen Loops in Woodtick bis zu 20 Stunden Musik, von denen man aber natürlich nur maximal einen Zehntel hören kann beim einmaligen Durchlaufen. Und das Schöne an Woodtick ist halt, dass das alles Varianten sind. Also diese ganzen Räume sind Varianten der Woodtick-Musik oder der Musik der Straße sozusagen. Das heißt, es ist irgendwie ganz klar, wenn du in einem dieser Häuser bist, da bist du immer noch in Woodtick. Du hast immer noch die Woodtick-Musik, das ist nicht separat, das ist nicht komplett losgelöst. Auch wenn du Woodtick sozusagen nicht mehr siehst, du bist halt noch da drin, du hörst es noch. Und wenn du wieder auf die Straße gehst, dann ist es nur eine kleine Veränderung und nicht ein Neueinsetzen einer ganz anderen Musik. Und dadurch hat Woodtick so eine Geografie. Nicht nur eine optische Geografie durch die Gebäude, die aneinander stehen und ähnlich sind miteinander und miteinander zusammenhängen, sondern auch durch die Musik.
Also der Soundtrack von Monkey Island 2 ist allein das Spielen wert, würde ich sagen. Ganz abgesehen davon, dass das Spiel sowieso wert ist, gespielt zu werden. Aber da sind so viele, so abwechslungsreiche und so hochwertige Musikstücke drin. Da ist nicht der eine Kracher mal drin, sondern das sind ein halbes Dutzend oder ein Dutzend ganz, ganz wunderbare Melodien drin. Teils natürlich aus dem ersten Teil übernommen, wo sie auch schon sehr schöne Musiken hatten. Aber insgesamt ist das wirklich ein ganz toller Soundtrack.
Ja, kann ich unterschreiben.
Tja, Gunnar, jetzt müssen wir noch über den Elefanten im Raum sprechen.
Nein. Das kontroverse Ende.
Das Ende des Spiels, genau. Ja, also was passiert? Erstmal schildere ich mal nüchtern, was passiert. Man muss vorausschicken, dass es nochmal ein ganz hervorragendes, wie ich finde, Strukturelement gibt im Finale des Spiels. Guybrush ist zurück zu dieser Szene gekommen am Anfang, also er baumelt da ja am Seil über dem Abgrund und stürzt nun tatsächlich ab. Er fällt runter in die Tiefe mit der Kiste und landet in einem unterirdischen Gangsystem von lauter modern anmutenden Gängen. Das sind betongemauerte Tunnel, da verlaufen Rohrleitungen, da gibt es Türdurchgänge, Schilder an den Wänden und so weiter. Etwas überraschend für ein Piratenspiel. Dort in diesen Gängen findet dann das Finale, die finale Konfrontation mit LeChuck statt. Und dort ist die Lösung am Ende des Spiels nochmal die gleiche wie am Anfang des Spiels. Nämlich wieder muss Guybrush eine Voodoo-Puppe bauen mit den gleichen 4 Elementen, nur dass er diesmal sie natürlich auf andere Weise bekommen muss von LeChuck und muss damit LeChuck mit dieser Voodoo-Puppe besiegen. Und das sagt das Spiel nicht, sondern da muss man selbst draufkommen als Spieler, ach Moment, das ist doch nochmal das Gleiche, was mir ganz am Anfang beigebracht wurde. Und das finde ich super clever. Also das ist ein ganz toller Aha-Moment.
Ja, ist ein bisschen eine stressige Szene, weil das ist so eine Verfolgungsszene, so ein bisschen, wie du es vorhin beschrieben hast, wie dich der Koch durch die Gegend jagt bei Elaines Haus. Hier jagt dich LeChuck, der auch eine Voodoo-Puppe von dir hat und dich immer wieder angreift und dich dann damit in den nächsten Raum teleportieren kann. Was er gar nicht will, er will dich in eine Dimension des Schmerzes teleportieren und ist dann sehr frustriert, dass er dich einfach nur in den nächsten Raum teleportiert. Aber er versucht es immer wieder.
Hier gibt's übrigens auch nochmal Timing-Elemente, fällt mir gerade auf, falls jemand von euch vorhin gesagt hat, was, 0 Punkte? Und dabei habe ich es doch richtig identifiziert. Und wenn man hier im Aufzug ist, muss man zum Beispiel schnell genug den Hebel ziehen, damit LeChucks Bart eingeklemmt wird. Oder wenn LeChuck sich bückt, um einen Penny aufzusammeln, muss man schnell genug seine Unterhose rausziehen. Also da gibt's auch nochmal ein paar Sachen, die zumindest auf Zeit laufen, sagen wir mal so.
Genau. Und jedenfalls ist das Spiel hier, dass er dich hier durch verschiedene Gänge und Räume jagt und du musst dann unter dem Druck des Gejagtwerdens immer wieder diese Räume in Ruhe durchsuchen und da ein paar Sachen finden, um deine Voodoo-Puppe zu bauen.
Ja, auf jeden Fall. Wir besiegen LeChuck mit dieser Voodoo-Puppe spektakulär. Auch das wieder eine tolle Animation. Wir reißen der Puppe das Bein aus. Damit verliert auch LeChuck sein Bein, fällt um. Der Arm platzt ihm auch noch ab. Er ist halt nun mal ein rottender Kadaver. Und dann ruft er Guybrush entgegen. Guybrush, nimm mir die Maske ab. Star Wars Referenz. Er hat vorher auch schon Guybrush gesagt. Guybrush, ich bin dein Bruder. Star Wars Referenz. Und Guybrush nimmt ihm die Maske ab und stellt fest, ach, LeChuck ist mein böser Bruder Chucky. Und dann endet das Spiel damit, dass Guybrush und Chucky als Kinder ein Haus verlassen und in einem Vergnügungspark auftauchen. Und da kommen ihnen die Eltern entgegen, Mama und Papa, die wir ja vorhin schon mal kennengelernt haben. Die sagen, ja, da bist du ja endlich wieder. Wir haben Chucky rausgesandt, um dich zu suchen. Und dann setzen sie ihren Tag in diesem Vergnügungspark fort, verlassen die Szene. Chucky grinst noch einmal dämonisch in die Kamera. Sein Kopf wird von Blitzen umspielt dabei. Und dann ist das Spiel vorbei. Es endet mit Guybrush als Kind in einem Vergnügungspark. Und dieser Vergnügungspark heißt Big Whoop.
Ja, so. Das ist ja erstmal eine Überraschung. Und für sicherlich nicht wenige Spieler auch ein Antiklimax, die sich jetzt eine größere Belohnung gewünscht haben, dass er Elaine heiratet und sowas. Apropos Elaine kommt auch nochmal ganz kurz vor. Die steht nämlich an einem der Orte, wo Guybrush gewesen ist, wo er was ausgegraben hat und fragt sich, wo er ist. So, das ist alle Informationen, die wir haben. Und ab da begannen die Theorien, die Fantheorien. Was hat das zu bedeuten? Was will uns das Spiel damit sagen? Gibt es da eine versteckte Bedeutung drin? Warum hat der Chucky noch so einen dämonischen Ausdruck? Was hat das mit dem Vergnügungspark zu tun? Ist das alles nur geträumt? Und wenn man mal genau darüber nachdenkt und mal ein bisschen guckt im Internet, eigentlich gibt es zwei große Theorien und ein paar kleine Theorien. Ich sag mal die erste. Die erste Theorie ist, wir nehmen das für bare Münze, die Handlung von Teil 1 und Teil 2 ist nur geträumt. Ist getagträumt oder gespielt von den Jungs, die halt auf Big Whoop, dem Vergnügungspark, rumgerannt sind. Die haben sich Piratengeschichten ausgedacht. Also Guybrush hat sich Piratengeschichten ausgedacht und seinen doofen Bruder, der ihn sucht im Auftrag der Eltern und ihn schließlich findet. Also Chucky jagt ihn ja, ne? Chucky jagt ihn ja auch, quasi in seine Tagträume eingebaut. Das ist die eine Theorie. Dafür spricht einiges. Dafür spricht vielleicht der infantile Ton, den Guybrush die ganze Zeit anschlägt, ja, auch schon im ersten Teil. Die Tatsache, dass er Pirat werden will, das ganze Theme Park Flair, das diese Karibik hat von den Spielen mit diesem Mix aus Piratenwelt und unsere Welt und so. Das ist die erste Theorie.
Da sprechen schon auch noch andere Sachen. Auch so implizite Sachen, wie was ich vorhin erzählt hatte, dass die Welt ja relativ statisch ist und alles sich irgendwie nur um Guybrush dreht. Das würde ja auch zu dieser Fantasie passen. Es würde auch viel besser diese ganzen anachronistischen Elemente erklären, wie dass da halt ein Telefon im Dschungel hängt und sowas. Das passt viel besser, wenn man sich denkt, naja, das ist halt die Fantasie von so einem Jungen. Aber du findest ja auch zum Beispiel in der Schatzkiste, die ja da mit Guybrush abstürzt, da kannst du ja reingucken, was denn letztendlich drin war in der Kiste. Und das ist ein E-Ticket. Ein E-Ticket ist eine Eintrittskarte, die Disneyland bis 1982 verwendet hat für die hochwertigsten Attraktionen. Die waren da durchbuchstabiert von A bis E und die spektakulärsten Attraktionen brauchten ein Ticket, auf dem ein E drauf war. Also mit so einem Ticket kommt ein Kind in einem Vergnügungspark in die besten Attraktionen und das ist natürlich ein richtiger Schatz, wenn man ein Kind in einem Vergnügungspark ist. Ja, also das spräche alles für diese Interpretation.
Genau, das E-Ticket hat in der Welt von Guybrush dem Piraten keinen Sinn.
Richtig.
Das ist auch kein richtiger Schatz. So, die zweite Theorie ist, das mit der Voodoo-Puppe ist irgendwie schiefgegangen. Und die beiden sind jetzt in einer anderen Dimension. Also der richtige LeChuck und der richtige Guybrush sind jetzt irgendwie in einer anderen Dimension als Kinder und sind da halt irgendwie. Und LeChuck ist immer noch LeChuck. Also Chucky ist immer noch LeChuck. Dessen Augen blitzen dämonisch, sein Kopf wird von Blitzen umspielt. Der will jetzt dem Guybrush in dieser anderen Dimension ans Leder. Der hat ja schon die ganze Zeit irgendwas versucht mit Dimensionen. Dafür spricht hauptsächlich eine Sache, nämlich, dass Elaine ja in dieser kurzen Sequenz vorkommt und die ja offenbar noch in der anderen Welt ist. Und die ja offenkundig Guybrush vermisst. Also Guybrush ist auf Basis dieser Szene ja aus der Welt verschwunden.
Ja, das ist sogar ein ziemlich starkes Indiz, würde ich sagen, weil das ist ja die letzte Szene des Spiels, die während des Credits kommt, der Abschluss sozusagen. Und Elaine steht da und sagt, ich hoffe, LeChuck hat ihn da unten nicht irgendwie verhext. Und das Wort verhext ist in Großbuchstaben geschrieben. In Englischen cast a spell on him und spell ist in Großbuchstaben geschrieben. Das macht das Spiel sonst nicht. Das macht solche Betonungen im Text normalerweise nicht. Also das ist schon nochmal ein sehr starker Hinweis darauf, diese Betonung von diesem Wort, dass das ernst zu nehmen ist. Also aus Elaines Perspektive, dass hier wirklich eine Verzauberung vorgenommen wurde.
So, und es gibt noch ein paar andere Theorien, aber die sind jetzt nicht in dem Zusammenhang so wichtig. Also vielleicht war doch alles real, aber Guybrush ist nach dem Sturz vom Seil dann ins Koma gefallen und hat den Rest als Traum erlebt und solche Sachen mehr. Es sind schon die beiden Theorien, diese beiden großen Theorien, die wir eben vorgestellt haben. Und die beiden Spiele, die danach kommen, entscheiden sich für unterschiedliche Varianten davon. nämlich Curse of Monkey Island, der dritte Teil, der entscheidet sich für die Theorie 2. Also da beginnt Guybrush auf dem Meer in einem treibenden Autoscooter. Er trifft LeChuck wieder, der gerade die Insel von Elaine angreift und ihm zuruft, ich weiß nicht, wie du aus meinem Jahrmarkt der Verdammten entkommen konntest. Das ist ganz offenkundig, hat er ihn verhext, hat ihn auf den Jahrmarkt der Verdammten getrieben, war da auch selber irgendwie, keine Ahnung, und da geht es weiter.
Ja, sogar das Handbuch sagt das schon. Das sagt explizit, Guybrush ist von LeChuck verhext worden.
Genau. So, dann die andere Theorie, für die entscheidet sich ein anderes Spiel, nämlich das kürzlich erschienene Return to Monkey Island von Ron Gilbert. Das Monkey Island 3 von 1996 ist ja nicht von Ron Gilbert. Ron Gilbert hat 1993, ein Jahr nach der Fertigstellung von Monkey Island 2, LucasArts verlassen. Und dieses ist jetzt viele Jahre später das Spiel, mit dem er wieder in den Kanon zurückkehrt. Das ist jetzt die Gilbert-Fortsetzung, das wie Gilbert gewollt hätte. Und der entscheidet sich quasi für die andere Theorie. Es beginnt mit diesem Star Wars-Moment mit der Maske und spielt in leicht veränderter Form diese ganze Vergnügungspark-Szene nach. Nur, dass die beiden Jungs jetzt nicht die Kinder der Eltern sind, sondern Boybrush und Chucky sind die Söhne von Guybrush, dem richtigen Guybrush, den sie später treffen. Und die Ereignisse von Monkey Island 1 und 2 waren ein Spiel der Jungs, basierend auf einer Geschichte aber, die ihnen Guybrush erzählt hat. Ganz oft erzählt hat übrigens auch. Da lässt das Spiel keinen Zweifel dran. Ja? Genau. Also das ist dann der andere Weg. Für Gilbert ist die andere Theorie die richtige.
Weißt du zufällig noch, was du damals, ach so, du sagtest, du hast es nicht durchgespielt. Hm?
Das habe ich nicht gespielt, tut mir leid. Ja, was hast du denn gedacht? Das musst du sagen.
Ich habe es für bare Münze genommen, also dass die erste Variante, dass das jetzt tatsächlich so passiert ist, dass es ein Kinderspiel war. Jetzt im Nachhinein, glaube ich, aber würde ich auch dazu tendieren, dass mir die Interpretation, dass Guybrush verhext wurde, besser gefällt, so wie es ja dann von Monkey Island 3 aufgenommen wurde. Was mir auch noch ein bisschen gefällt, obwohl ich es nicht für realistisch halte, ist diese Theorie, dass Ron Gilbert in Monkey Island 2 seine eigene Unsicherheit und Überforderung verarbeitet. Das setzt voraus als Prämisse, dass Ron Gilbert überfordert war vom Erfolg des ersten Monkey Island, was schon falsch ist, wie du ja vorhin erklärt hast. Aber wenn man das mal als gegeben nimmt, dann könnte man interpretieren, dass jetzt ihr Guybrush-Situation identisch ist mit der Situation seines Schöpfers Ron Gilbert, nämlich dass der gerade einen großen Erfolg hatte. Guybrush hat LeChuck bezwungen, Ron Gilbert hat Secret of Monkey Island gemacht und jetzt ist das aber schon vorbei, das ist schon Vergangenheit und jetzt muss das nächste große Ding kommen und alle wollen von ihm, dass er aufhört, die alten Geschichten zu erzählen und was Neues zu machen und das mündet in so eine Art regressiven Wunsch, in die Kindheit zurückzukehren. Demnach würde LeChuck als Metapher stehen für den Anspruch, die Erwartungshaltung, den Druck, der lastet auf Ron Gilbert, von dem er verfolgt wird, von dem er Angst hat und Big Whoop, nachdem er sucht, ist der nächste große Erfolg, das nächste große Ding und die Lösung ist, in die Kindheit zurückzugehen. Völliger Quatsch, aber ganz schöne Theorie.
Weißt du, was ich glaube? Er hat gesagt, er hätte sich sehr schwer damit getan, hätte lange kein Ende gehabt und das sei dann so eine Eingebung gewesen. Also jetzt nicht so ein lang gefasster Plan. Und dann haben sie sich da reingesteigert, die drei Leute, und fanden es dann alle cool und haben das dann so gemacht. Vielleicht auch ein bisschen in so jugendlichem Überschwang. So, hohoho, wir machen mal was ganz anderes. Ich glaube, die Tatsache, dass die Augen blitzen von LeChuck und dass da nochmal kurz Elaine vorkommt, ist einfach der Versuch, den Kuchen zu essen und zu behalten.
Ja, genau.
Ich glaube, er will ein ungewöhnliches Ende haben, das die Leute überrascht und vielleicht auch für den Kopf stößt und das cool ist und neu. Und das macht er. Und dann lässt er noch eine Tür offen, falls man es anders machen will.
Ja, falls noch ein Nachfolger kommen soll, genau.
Und genau so passt es ja dann auch, ne? Der Nachfolger nimmt die einfache Variante, für die man die Welt nicht verlassen muss. Und Gilberts eigene Fortsetzung, viele, viele Jahre später, nimmt die ungewöhnliche Möglichkeit und dekliniert die durch.
Ja, passt. Ist auch schön, dass das auf unterschiedliche Arten weitererzählt werden kann. Das fügt der Serie auch keinen Schaden zu. So, na, dann haben wir das ja auch geklärt. Strich drunter. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch mal ein abschließendes Urteil zu fällen. Gunnar, du bist streng und ziehst das aus der Distanz unserer heutigen Zeit. Wie ist dein Eindruck von Monkey Island 2?
Ja, es ist immer schwierig, Spiele aus der heutigen Zeit zu beurteilen, wenn man die nicht komplett damals gespielt hat, in dem Kopfgefühl, das man damals halt hatte zu der Zeit. Ich finde jetzt in der Rückschau den ersten Teil ein bisschen stärker. Das liegt aber auch an der Optik, dass mir die Optik des ersten Teils noch so gut gefällt und dass ich die Optik des zweiten Teils so ein bisschen verwaschen finde, wie du es schon gesagt hast. Ich würde sagen, es sind schon beides großartige Spiele mit leichten Vorteilen für den ersten Teil. Der zweite Teil war übrigens, um das noch kurz zu sagen, erfolgreicher als der erste. Der hat dann schon mal 100.000 Stück verkauft. Immer noch nicht viel im Vergleich zu den Sierra-Spielen zu der Zeit, die weit abgehängt haben, die LucasArts-Spiele. In Amerika zumindest, in Europa gingen die LucasArts-Sachen ein bisschen besser, außer in Nürnberg. Also es waren aber alles keine großen Erfolge, aber der zweite war schon erfolgreicher als der erste.
Ja, ich würde mich deinem Urteil anschließen. Also die beiden Spiele, der erste und der zweite Teil, geben sich nicht so wahnsinnig viel, was die Qualität angeht. Und das ist erstmal eine gute Sache. Der zweite Teil ist eine hervorragende und würdige Fortsetzung des ja für sich genommen schon spektakulären ersten Teils. Ist auch ein bisschen persönliche Präferenz, welchen von den beiden man jetzt mehr mag. Aber wirklich zünglein an der Waage können da eben Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel der grafische Stil. An sich ist das ein hervorragendes Adventure, kann man heute noch mit Genuss spielen, wird an manchen Stellen eine Lösung brauchen, glaube ich, weil doch einige von den Rätseln ein bisschen um die Ecke gedacht sind. Aber wer weiß, wenn man das vielleicht mit mehreren Leuten gemeinsam spielt, mit einem Partner, Partnerin gemeinsam spielt, sich ein bisschen Zeit lässt, sich einlässt darauf, dann glaube ich, wird man da immer noch eine ganz tolle Zeit haben. Also für seine Zeit 1991 war das ein spektakuläres Spiel und es ist auch in Würde gealtert und kann man auch heute noch sehr gut spielen. Im Original, nicht unbedingt in der Special Edition. Ich bin immer noch kein Freund von der Special Edition des zweiten Teils, auch wenn sie nicht ganz so schlimm ist wie die vom ersten Teil. Aber man kann ja die Special Edition in dem Original-Grafikmodus spielen. Dann hat man das Interface und die VGA-Grafik von damals, aber die Sprachausgabe der Special Edition. Und das erscheint mir ein ganz guter Kompromiss.
Das finde ich die perfekte Lösung. Mir gefällt die Special Edition des zweiten Teils auch ganz gut. Von der Grafik her besser als die vom ersten Teil. Aber die Ideallösung ist schon, die wunderschönen originalen PC-VGA-Grafiken zu nehmen und dazu die Sprachausgabe zu haben. Ich habe das ja damals auf dem Amiga gespielt und das war dann schon eine Version mit nur 32 Farben. Da konnte schon der Amiga nicht mehr so richtig mithalten damals.
Ach ja.
Ach ja. Und wir sagen es nochmal, ich meine, ich bin ja sonst immer der Amiga-Verteidiger, aber die Amiga-Version kam auf 11 Disketten.
Ist das gut oder schlecht?
Das war kein Spaß.
Das war kein Spaß, naja.
Nannte sie auch den Diskettenwechsel-Simulator. Also das war schon schwierig. Die PC-Version kam auf 5.
Ja, HD-Disketten, ja.
Und dann hinterher relativ bald danach die CD-Version.
Leider ohne Sprachausgabe.
Leider ohne Sprachausgabe, genau. Und Ron Gilbert ist überliefert, lustig, mit den Sätzen, die CD wird sich nicht durchsetzen, die hat zu viele Nachteile.
So viel dazu. Okay. Naja, was sich auch durchgesetzt hat, ist der Podcast. Deswegen sind wir froh, dass ihr diesen Podcast hier von uns gehört habt über diese lange Strecke. Das war jetzt doch wieder sehr viel zu Monkey Island 2, aber ist ja auch ein wichtiges Spiel und war letztendlich auch euer Wunsch. Dem haben wir jetzt entsprochen. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr eure Gedanken, Erinnerungen, Ergänzungen mit uns und dem Rest der Hörerschaft teilt. Bei uns im Forum, in Discord, in den Kommentaren auf Patreon und Steady, wo auch immer ihr zu uns finden möchtet. Das Forum würden wir empfehlen. Und ich glaube, Gunnar, wir werden uns nochmal in einer Wusstet ihr eigentlich Folge wieder hören, oder?
Ja, ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel, fürchte ich.
Ja, ich auch. Also es gibt noch ein paar Anekdoten und Kleinigkeiten zu erzählen. Das erzählen wir dann unseren Unterstützern auf Patreon und Steady. Freuen uns, euch da wieder zu hören. Aber für den Moment war es das zu Monkey Island 2.
Dann vielen Dank, Christian, für das Gespräch und vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.